Dup da 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 da. Dup da 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 da. Dup da 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 da.
Let's go, College Football, baby. Herzlich willkommen zurück an alle, die uns immer zuhören, an die auch hallo, die neu sind. Mein Name ist Tim Anzuelle Menke, gegenüber von mir sitzt Dominik Eberle. Wir sind wieder im Bromance Headquarter und haben uns wieder Zeit genommen, um ein bisschen über College Football zu reden. So wie ich schon, ihr merkt, ich bin jetzt schon durch und müde. Ich erkläre gleich warum. Aber erstmal Dominik, wie geht's dir? Wie war dein Wochenende? Alles gut?
Quack, 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 quack. You make me wanna.
Ich bin schon so diese heiß auf dieses Wochenende.
Diese hässliche Lache gerade.
Mann, diese geile Ente. Oh, dieses ganze Wochenende hat richtig viel Spaß gemacht. Also, ich war wirklich auf so Hate-Watch eigentlich.
Du bist so, der muss verlieren,
Aber so richtig drauf. Und ich habe ja nichts gegen Penn State. Die Atmosphäre ist geisteskrank. Wir kommen da gleich natürlich rein. Aber das ganze Wochenende war halt wirklich so ein Sportwochenende. Es war das erste Mal seit dem 16. August oder so, wo ich ein Wochenende zu Hause verbracht habe, wo ich nicht am Reisen war irgendwie. Und zuvor war das dann auch, das letzte Wochenende war irgendwie 20. Juli, wo ich wirklich gar nichts hatte. An dem Tag, wo ich eigentlich, wo ich frei hatte, also im August, da habe ich eigentlich geplant, wohin zu reisen wegen der Kartenshow. Hab aber den Zug verpennt und das war der einzige Grund, warum ich dann am Ende zu Hause geblieben bin. Aber
ja, so kann man sich auch mal ein Wochenende frei nehmen.
Ja, ey, so ging es dann.
Taktische
Urverpasst. Aber ansonsten, wenn ihr mich irgendwo seht, 95% der Zeit entweder am Handy mit Spiele nebenbei anschauen und allem. Also ich bin da komplett locked in. Ich habe diese Wochenende auch alles durchgesüchtet, dass es geht mit College Football und so, und das hat Spaß gemacht. Hansi, wie geht's dir?
Ich bin ein bisschen müde. Ich war Samstag wieder auf einer Hochzeit. Ich war jetzt, glaube ich, die vierte oder fünfte dieses Jahr. Ich hatte irgendwie, alle meine Freunde sind gerade irgendwie am Heiraten. Ich weiß nicht, das ist gerade so ein Ding. Deswegen bin ich dementsprechend müde. Ich habe gestern natürlich noch NFL geschaut. Deswegen, ich habe jetzt nicht ganz so viel Schlaf gehabt. Und ich muss heute Morgen 5.15 Uhr bin ich aufgestanden, weil ich dann 6.30 Uhr den Zug genommen habe von Bielefeld hier nach Berlin.
Boah, das ist cool.
Deswegen, ich hatte jetzt nicht ganz so viel Schlaf. Ich bin im Endeffekt heute Morgen aufgestanden, weil ich gestern ins Bett gegangen bin, wegen der Hochzeit. Ja. Deswegen war so ein bisschen, also mein ganzer Rhythmus ist so ein bisschen durcheinander, aber it is what it is. Aber ich freue mich darauf, dieses Wochenende habe ich das erste Mal eigentlich Zeit, samstags komplett College Football zu gucken, ohne dass ich dazwischen irgendwie was habe oder eine Hochzeit ist oder ich wo irgendwo hin muss oder so. Ich kann wirklich jetzt mal diesen Samstag komplett The Zone grinden und College Football gucken. Deswegen, also da habe ich schon richtig Bock drauf. Merle, falls du es jetzt hörst, meine Freundin kriegt gerade Herzinfarkt, und denkt sich, shit, ich dachte, wir können Samstag was machen. Ich kann auf jeden Fall Samstag und Sonntag Football gucken. By the way, Sonntag haben wir was anderes vor, da kommen wir vielleicht noch zu. Da kann ich nicht unbedingt gucken. Aber Samstag dafür auf jeden Fall. Nee, aber sonst war ein brutales Wochenende, Hochzeit, hat sehr viel Spaß gemacht, war richtig geil. Übrigens, fand ich wirklich einen Hochzeitshack. Es gab einfach Pizza und Pasta und die hatten einfach einen Eiswagen.
Boah.
Und du konntest einfach so viel Pizza und Pasta essen, wie du willst. Und die hatten bis in die Nacht war so ein Eiswagen mit so, wie Eis aus der Eisdiele, mit so Toppings, Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren, geil. Erdbeersoße und so. Und wirklich Leute standen auf der Tanzfläche mit so einfach so Eis in der Hand und so. Das war geil.
Das ist geil, weil da musst du nicht so extra Kuchen kaufen und all diese fancy Desserts oder so. Du machst einfach, hey, wir kaufen uns diesen
Wagen. Das war so geil.
Ja,
und geil. Alle haben sich immer wieder Eis geholt und die hatten so Blueberry Cheesecake, Cookie, Crumble. Also die hatten da so richtig geile Sorten auch. Es war nicht so 0815 Erdbeer, Schoko, Vanille, sondern so, weißt du, ich meine, das war schon richtig geil, muss ich sagen. Also hat schon sehr viel Bock gemacht und ich habe mir, glaube ich, boah, ich habe bestimmt 10 Eiskugeln gegessen in der Nacht. Ehrlich. Also immer so verteilt von nach dem Essen zu Mitternacht zu spät. War auf jeden Fall genau das, was ich gebraucht habe.
Ich habe auch Eis gegessen und ich muss dazugeben, wenn ich das jetzt so ausspreche, dann hört sich das schon ein bisschen so sad oder halt so eine richtige Sünde an. 1.30 Uhr nachts, wir warten immer noch auf den Kickoff. Ich bin zu Hause und hol mir einfach dieses fette Nutella-Eis, das es neu gibt. Und bin da einfach oberkörperfrei in meinen Pyjamas quasi, liegend im Bett, hau mir dieses Nutella-Eis einfach rein und ich höre.
Das ist ein Vibe, aber das ist ein Vibe. Genauso muss man College Football gucken.
Oh Mann, ich war so hyped auf dieses Spiel. Also, Wideout Game. Wir kommen gleich dazu. Wir kommen gleich über ganze Analyse und allem. Das Einzige, das ich jetzt halt schon direkt sagen
Wir können
muss,
ja auch reingehen eigentlich und gleich News machen.
Wir haben zwei große News, die wir ansprechen müssen eigentlich. Und zwei sehr bekannte Namen im College-Football-Bereich. Aber Wideout-Game, du hast 110.000 Leute laut ohne Ende, alles in weiß. Und du spielst zu Hause in blau. Das ist das Einzige, wo ich direkt sagen muss, ey, was ist das denn bitte? Das ist so schlecht koordiniert. Ja. Weil dann spielt Oregon halt in weiß. Und dann denkst du dir, ja, okay.
Deswegen haben sie gewonnen.
Das Heimspiel
für die gewonnen. Die haben die Atmosphäre, ich wollte gerade sagen, die Atmosphäre aufgesagt.
Das hat Dan Lanning auch gesagt, dass es nicht so Unterschied gemacht hat. Wir kommen gleich zum Spiel.
Okay, lass uns kurz auf die News gehen. Dominik, was war los? Break it down.
Also, wir haben zwei sehr prominente Head Coaches, die gefeuert wurden. Ich gehe zuerst rein. Oklahoma State hat Mike Gundy gefeuert. Eine College-Legende eigentlich bei Oklahoma State. War 21 Saisons dort der Head Coach. Insgesamt, weil er hat dort auch gespielt und seine Coaching-Karriere angefangen bei OSU. 35 Saisons war er jetzt am Stück bei Oklahoma State. Und nach der Niederlage gegen Oregon, weil das war ja diese, ich glaube, 69-7 Klatsche am Anfang der Saison, war es dann schon mehr bewusst, ey, wir müssen da irgendwie was rausmachen und das geht nicht. Und da hat er diesen Kommentar gebracht in den Medien von, ja, Oregon hat ja diesen 40 Millionen Dollar Roster und dann ist es irgendwie rausgekommen durch Umwege, dass er in den letzten 3 Jahren gerade mal, wie gesagt, nur, das ist trotzdem eine krasse Summe, in den letzten 3 Saisons nur 7 Millionen für seinen Roster ausgegeben hat. Und College Football hat sich halt leider so verändert, dass man Geld seinen Spieler geben muss, dass man competitive ist. Das ist auch bei all den anderen Schulen und so weiter. Wenn du Power 5 spielen willst, also in den größten Conferences, so vor allem Big 12 und so, dann musst du dich anpassen. Und Nick Saban hat das dann auch gut angesprochen, als diese Firing rausgekommen ist von... Ja, Gundy hat sich einfach so schwer getan, die Spieler zu bezahlen, weil er wirklich so ein Student-Athlete-Coach ist, der sagt, ich will dich erziehen, dass du von Kind zu Mann wirst und allem. Und das ist auch vollkommen recht. Das hat ja Saban auch gesagt, er hat recruiten können mit all dem Geld, das man verdienen kann in der NFL, nachdem du bei Bama spielst. Ähnliche Denkweise hat Gundy, aber jetzt sind die halt die Zeiten anders und Top-Recruit. Ja, du kannst mir mein Leben beibringen und allem, aber wenn ich jetzt halt von der Schule nebenan bei Oklahoma, keine Ahnung, 500.000 krieg und von euch 10.000, dann gehe ich zur Schule mit 500.000.
Ja, und da haben wir ja schon mal drüber geredet, da ist ja den Athleten auch keiner böse. Und wenn jetzt irgendwer was anderes behauptet, dass man das nicht machen würde, I call it Bullshit, ganz ehrlich, weil jeder würde über 10.000 auch die 500.000 nehmen. Kann mir keiner erzählen. Aber wie du schon sagst, es ist halt oldschool. Ihr müsst das mal euch überlegen. Der ist seit 21 Jahren da. Das ist 2006. So, überlegt mal, was 2006 für eine Zeit war. Nicht nur in der Welt, sondern einfach im College Football. Wie du schon sagst, das war halt dieses oldschool-Ding. Da war College Football noch, wie man mit College Football aufgewachsen ist. Oder wie wir mit College Football aufgewachsen sind. So. Ne? Also du, klar, bist noch mehr damit aufgewachsen wegen Amerika. Du bist mit 14 rüber und so weiter. Ich bin ja mit College Football erst später in Kontakt gekommen, aber es war halt so dieses Oldschool-Ding einfach. Und das sind die Coaches, die jetzt nach und nach immer mehr aussterben, weil die, glaube ich, mit diesem neuen System, wie es jetzt ist, nicht klarkommen oder nicht damit klarkommen wollen. Ist vielleicht auch ein Punkt. Ne? Manche wollen ja oder sagen, okay, ich muss mich jetzt anpassen, ich öffne das Transfer-Portal, muss man nur nach Clemson gucken und du passt dich irgendwie an. Und manche sagen, ey, wir verlieren, wir sind scheiße, weil wir nicht wenig bezahlen, weil wir wenig Transfers machen und so weiter. Gut, aber dann im Endeffekt nutzt du nicht die Vorteile, die andere Teams nutzen und dann bist du natürlich im Nachteil und verlierst. Und da kann ich auch verstehen, warum man dann in eine andere Richtung gehen will, aber ist natürlich hart, so ein bisschen so als Fan auch das zu begutachten und auch dann das zu beobachten, wenn man so denkt. Weil es ist schon so ein bisschen dieses mit einem Weinauge das anguckt und man so sieht, wie dieses Oldschool College Football immer weiter stirbt. Im Endeffekt, um es jetzt mal hart auszudrücken, aber es ist so dieser Prozess, der ja schon längst angefangen hat, Aber das ist wieder ein Firing, was das wieder so wieder neu einfach bestätigt und immer weitergeht. Das ist hart, aber es ist so.
Ich weiß, er ist halt auch so beliebt bei dieser Schule gewesen, weil er schon Titel gewonnen hat, weil er alles eigentlich erreichen konnte, das man sich vorstellen hätte können. Und man will ja so einen Coach nicht einfach rauswerfen. Er ist ja so respektiert bei dieser Schule. Aber irgendwann mal musst du die Entscheidung treffen. Jetzt hast du wieder ein Spiel verloren. Die haben gegen Tulsa vor allem zu Hause verloren. Das ist das letzte Mal 1931 oder so passiert. Da musst du leider die Wende annehmen und dann sagen, hey, wir müssen da auf jeden Fall was neu machen. Aber dann als nächstes gehe ich da mal rüber zu dem anderen Head Coach, der gefeuert wurde. Und das ist natürlich kein anderer als Sam Pittman, der Arkansas Head Coach. Sehr beliebt, hat sehr viele Fans natürlich für sich gewonnen, einfach weil er so gut mit allen umgegangen ist, in dem Building, war beliebt, haben sie auch geliebt bei Arkansas. Aber nach dem 2-3 Start und vor allem, weil sie so non-competitive ausgeschaut haben, zu Hause gegen Notre Dame, haben sich natürlich die ganzen Sponsoren und alle zusammengehockt und sich entschieden, ihn zu entlassen. 2-3 Start, overall sein Record bei Arkansas war 32-34. Und was dieses Firing wirklich anders macht, ist der Zeitpunkt. Weil, ja, du wirst die Saison natürlich versuchen zu retten oder so, aber es geht um einiges mehr, weil nachdem er seinen Vertrag dort gemacht hat und verlängert hat, er hat nämlich eine Klausel, dass seit 2021 er einen Rekord von über 500 haben sollte, dass seinen Buyout, also quasi seinen Firing, erhöhen würde, wenn er gut gerade coacht. Wenn er nicht so gut coacht, dann natürlich weniger. Und diese Punkt 500, also das heißt, sagen wir mal, 10 Siege, 10 Niederlagen oder so, du musst immer so gleich
stehen. Also, dass du gleich mit den gewonnenen Spielen und also 10-10, 20-20, sodass du im Prinzip 500 heißt, du hast genauso viel Siege, wie du Niederlagen hast.
Genau, und das würde sein Firing günstiger machen. Seit 2021 steht er 29-27. Hieß, dass die ihn jetzt gefeuert haben, hat der Schule 9,3 Millionen gekostet. Hätten sie gewartet, bis er zwei weitere Spiele verliert oder dieses 500-Niveau erreicht hätte, dann wären es nicht offiziell, aber gerüchtlicherweise 5,7 Millionen gewesen. Also du sparst dir fast 4 Millionen Dollar.
Ich würde sagen, es sind einfach 3,6 Millionen Dollar Unterschied.
Und das sind einfach ein paar Millionen, wo du dann sagst, ja, weißt du was, da könnten wir schon ein paar Spieler damit wiederholen. Und wenn man jetzt das Schedule anschaut, und wir schauen jetzt nach vorne, die spielen am 11. Oktober gegen Tennessee. Da hättest du wahrscheinlich verloren. Und dann am 18. gegen A&M. Hättest du zwei Wochen gewartet, die Spiele wird er eh wahrscheinlich verlieren. Das sind zwei Brocken, die er vor sich hat.
Aber was, guck mal, ja, aber was waren dann oder müssen die Gedanken gewesen sein von Arkansas, wo du sagst, okay, wir feiern Pittman jetzt, anstatt in zwei Wochen? Da muss ja irgendwie, also was kannst du dir denken, was da die Argumentation ist?
Es ist Fans und natürlich alle erwarten dann irgendeine Art und Weise eine Wende. Und wenn du jetzt zu Hause gegen Notre Dame so verlierst, Jeremiah Love hat auch wieder unglaublich ausgeschaut, also Notre Dame war dominant in diesem Spiel, wo du dann nach dem Spiel so den Kopf kratzt und dir denkst, ja, eigentlich ist es Zeit. Eigentlich müssen wir ihn gehen lassen. Wir haben ihm schon so viele Chancen gegeben und die Saison geht jetzt wieder nicht so gut. Aber man muss auch sagen, guckt mal den Schedule an, den Arkansas noch hat. Die spielen Tennessee und A&M. Dann spielen sie gegen Auburn, dann Mississippi State, dann LSU, dann Texas und dann am letzten Spieltag Missouri. Aber das ist ja...
Aber bis sie Missouri spielen, könnten die alles verlieren.
Ja,
ist so.
Das ist die Realität. Das ist die SEC einfach. Und du willst halt Arkansas und die Hawks mit ihrem Big Sui natürlich zurückbringen.
Das ist der beschissenste Fangesang, den es gibt.
Oh Mann, die willst du natürlich irgendwie zurückbringen. Und jetzt hat Bobby Petrino, haben sie wieder zurückgeholt. Er hat so eine Love-Hate-Relationship. Jedes Mal holen sie ihn rein, wenn sie einen neuen Coach brauchen. Und da will ich gar nicht reingehen. Da gibt es ja auch die Doku darüber und allem. Aber Bobby Petrino übernimmt jetzt bis Ende der Saison. Er ist ein erfahrener Head Coach. Und einfach mal schauen, was er da machen kann. Aber ohne lang rumzufackeln, gehen wir nach Woche 5 jetzt in die AP-Poll. Und wir haben nämlich...
Ich habe gerade mal was überlegt. Nur mal jetzt gerade live Brainstorming. Wollen wir das nach dem Recap machen? Weil eigentlich, wenn wir jetzt die AP-Poll machen, das habe ich nämlich auch schon mal einmal als DM bekommen. Das finde ich einen fairen Punkt. Weil Leute nicht jedes Highlight gucken, nehmen wir jetzt natürlich schon so ein bisschen die Siege und Niederlagen
Stimmt.
Bevor wir in den Recap gehen. Davor weg. Weißt du, wenn wir jetzt sagen, der ist nach 5 nach oben, der ist 3 nach unten. Lass uns vielleicht kurz in den Recap und dann gehen wir ins AP-Poll. Also gucken dann, was die Spiele mit dem AP-Poll gemacht haben. Ich glaube, das ist eine geilere Reihenfolge.
Ja, das können wir auch so machen.
Okay. Schreibt uns mal gerne, ob ihr das gut findet. War mir gerade nur ein Gedanke, deswegen lass uns mal reingehen. Aber willst du direkt ins Wideout-Game?
Wir gehen direkt. We are losers.
Du bist so im Bus der Enten. Ne?
I got calling. Ey, jeder, sogar Dan Lanning hat diesen Song gepostet auf Social Media. Also das Troll-Level war so unglaublich. Ich spring direkt mal zum Ende. Game-winning Interception in Double Overtime. Und was machen diese geilen Enten? Sie rennen Richtung Student Section und lassen es hören. Sie sagen, hey, ihr habt so viel Trash getalkt. Und Dylan Thienemann, er war der Top-Transfer im Portal. Er war der heiß begehrteste Spieler. Nummer 1 Safety. Man kann sich erinnern, vor 2 Jahren war es Caleb Downs, als er von Alabama zu Ohio State gegangen ist. Dieses Jahr war es Dylan Thienemann, hat sich entschieden, nach Oregon zu gehen. Teuerster Safety, mehrere Millionen hat es gekostet. Also wir reden hier von 2 Millionen oder so, dass er nach Oregon gegangen ist. Und genau deswegen holst du dir einen Spieler von seinem Kaliber, weil wenn es um alles geht, hat er einfach einen unglaublichen Play abgeliefert, das Spiel für sich gewonnen quasi und für sein Team. Und dann gehen wir einfach zurück und fangen an. Die Atmosphäre war geisteskrank. Also man hat es gespürt von College Game Day, von Anfang an.
Safe.
Bis Kickoff, bis mittendrin.
Also halt, ich finde halt generell, ich habe davor, bevor das Spiel überhaupt war, gab es schon auf Instagram so einen Recap-Clip von, boah, wann war das denn nochmal? Das war auch auf jeden Fall Oregon, Penn State, bei Penn State, Wideout Game, aber vor ein paar Jahren. Und das war auch dieser Clip von wegen so, ey, was für eine Electric Atmosphere, einfach so dieses, okay, Fans sind durchgedreht, false start und dann alle waren noch so doppelt hyped und die Penn State Spieler einfach noch so, ey, noch lauter und du hast nichts gehört. Die Kommentatoren, müsst ihr auch vorstellen, sind ja auch immer in irgendeiner Box, so, und dann hast du ja, die konnten das gar nicht dann diese Lautstärke canceln aus deren Mics, weil es so laut war. Ja. Also, das ist, wenn ihr da nicht die Highlights geschaut habt oder nicht alle Highlights schafft zu schauen, schaut euch das Game auf jeden Fall an, weil allein durch die Atmosphäre lohnt es sich, sich das anzuschauen.
Ja, und so ein Spiel natürlich, es bringt viel mehr mit als nur ein Spiel. Du hast zum ersten Mal, sind 2 Top-6-Teams gewesen in diesem Spiel als Matchup. Es geht um alles. Du kannst hier direkt zeigen, wer ist der Dominantere in der Conference. Du kannst hier einen Quality-Sieg holen. Und so ein Spiel bringt natürlich dann viel mehr an das siegende Team und wer auch immer der Topspieler war von diesem Team, von Aufmerksamkeit. Weil alle NFL-Scouts schauen sich sowas an.
Ich weiß, wo du hingehst. Oh.
Alle Voter für einen Award schauen so etwas an. Okay. Und wenn man dann schon sagt, wir sind jetzt fast so am Halbwegpunkt der Saison und wir suchen jemanden, weil keiner hat sich herausgestochen bis jetzt. Wir suchen jemanden, der einen Heisman-Moment hat. Wer kann es sein? Kann es ein Jeremiah Smith sein, weil er mal 300 Yards oder so hat? Kann es, keine Ahnung, ein Ty Simpson, und dazu kommen wir auch, sein, der jetzt Alabama wieder zurückbringt? Oder ist es einfach der Typ, der jetzt jede Woche jedes Spiel gewonnen hat, kaum Fehler macht, der abgeschrieben wurde bei UCLA, der dann rüber getransfert ist zu Oregon letztes Jahr, gesagt hat, weißt du was, Dylan Gabriel, er hat noch ein Jahr übrig, ich hocke mich mal auf die Seitenlinie, ich lerne von ihm und dann übernehme ich nächstes Jahr. Und das hat Dante Moore gemacht, der Quarterback der Oregon Ducks. hat gesagt, kein Ego, kein irgendwas, ich bin dann euer Typ, wenn es Zeit für mich ist, euer Typ zu sein. Mhm. Und er hat sich so übertrieben gut bewiesen, hat viele Plays extended, die richtigen Entscheidungen getroffen. Oregon ist ja auch so oft sehr aggressiv dafür gegangen bei Fourth Down. Und jedes Mal macht er einen guten Wurf, macht er einen guten Run und hatte seinen Heisman-Moment natürlich auch. 3 Touchdown-Würfe, 0 Interceptions, 248 Yards. Auch auf dem Boden hat er 35 Yards gemacht mit 10 Carries. Dante Moore, muss ich jetzt sagen, auch zu Recht von den Wettquoten her, ist der aktuelle Favorit, die Heisman zu gewinnen. Natürlich, dahinter hast du Ty Simpson, Jeremiah Smith, Carson Beck, good old friend Fernando Mendoza von den IU Hoosiers, Trinidad Chambliss, Julian Sain, Gunnar Stockton ist ein bisschen gefallen. Und dann haben wir noch einen, über den wir gleich reden werden. Das ist Diego Pavia.
Das
ist
ja verrückt.
Aber das sind die Heisman-Odds gerade. Dante Moore, der Favorit. Und ihr müsst wissen, so knapp ist es gerade. Er ist nur plus 750. Das heißt, du wettest einen 100er, du gewinnst 750. Der nächste oder die nächsten drei sind alle bei plus 1000. Das heißt, 100er wetten, du kriegst 1000. Das ist so nah dran, die Quoten. Da hat sich noch kein Favorit entwickelt, aber er ist jetzt der Erstplatzierte, wo Leute sagen, er hat sich jetzt schon herausgestochen und mit ein paar weiteren Performances könnte die Heisman Trophäe wieder nach Oregon gehen. Das haben wir zuletzt gesehen bei Marcus Mariota zum Beispiel.
Stimmt, ja. Aktueller Starting Quarterback für die Commanders, weil Daniels ja verletzt ist. Aber ich bin echt gespannt, weil wie du schon sagst, es ist alles sehr, sehr eng und du hast auch schon eben von diesem Heisman-Moment geredet. So, letztes Jahr hat man das nicht unbedingt gebraucht, weil du hattest, glaube ich, genug Spieler, die komplett über die Saison durchgedreht sind. Du hast Travis Hunter, Ashton Jeanty und so weiter. Da haben wir ja, glaube ich, oft genug drüber geredet letztes Jahr, die alle immer wieder regelmäßig Games hatten, die sie abgesetzt haben von anderen Spielern. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Football zu spielen. Ich kann mir auch vorstellen, dass, wie du auch schon gesagt hast, ein Jeremiah Smith zum Beispiel auch so eine Signature-Performance haben könnte mit irgendwie 4 Receiving-Touchdowns, 350 Yards. Und alle dann auf einmal sagen, boah, Smith, okay, auf einmal ist Smith irgendwie plus, keine Ahnung, 500 oder sowas. Oder du hast Carson Beck, Miami, auf einmal hat er irgendwie, also, weil es so eng ist, kann jeder von diesen Spielern, die wir gerade aufgezählt haben, noch so ein Heisman-Moment haben und sich dann wieder nach vorne pushen. Und dann kommt es eigentlich darauf an, jetzt, gerade, wie es jetzt so aussieht, wer hat dann am Ende der Saison den Heisman-Moment später gehabt vielleicht? Also wer ist der, der dann am Ende noch immer heiß ist, der dann das Ding vielleicht nach Hause holt? Na, du kannst ja jetzt hier heiß starten, sag ich mal, wie einen Dante Moore, aber wenn er jetzt zwei der Spiele wieder ein bisschen leiser wird, dann übernimmt irgendwer anders wieder an der Nummer 1. Also wir haben echt seit langem mal wieder einen wide, wide open Heisman Race. Anders kann man es ja gar nicht sagen. Also so weit offen, ich weiß nicht, wann war das letzte Mal so weit?
So weit offen weiß ich nicht mehr. Letztes Jahr war es sehr, sehr eng mit Ashton Gentry.
Ja, aber natürlich. Da hattest du wenig, ich meine aber offen im Sinne von, du hast einen Pool von 10 Spielern oder 15 Spielern.
Jeder
klar, letztes Jahr war es auch offen im Sinne von, du wusstest nicht, willst du jetzt Gentry oder willst du Travis Hunter? So, du hattest auch nicht den einen Guy über die Saison. Aber du hattest wenigstens zwei, wo du sagst, okay, einer von den beiden muss es werden. So. Aber das, jetzt hast du halt so 10, 15 Spieler, wo du sagst, okay, ey, wenn einer von denen zwei, drei Spiele komplett durchdreht, was ja mit allen passieren kann, dann kriegt er halt die Heisman.
Ja.
Deswegen, also das ist, das macht es gerade extra spannend. Das ist diese extra Würze, die gerade da drin ist.
Und du hast einfach noch diese Riesenspiele vor dir, wo auch, sagen wir mal, Jeremiah Smith ist eng. Und dann hat er am Ende des Jahres ein Spiel gegen Michigan, wo er nuklear geht. Weißt du was? Da hätte er die Heisman entscheiden können. Und dann wissen wir es nicht bis Woche 13, dass jemand die Heisman gewinnt oder so.
Ja.
Und auf der anderen Seite, man muss jetzt da auch sagen, Penn State, das Spiel ist so gegangen. Oregon hat sehr effektiv den Ball rennen können, 176 Yards auf dem Boden gehabt, haben quasi gezeigt, unsere Running Backs und all das System, das wir haben mit Whittington, mit Yarhill Jr. und Co., sind besser als die zwei Running Backs, die Penn State hatten. Das sind Nicholas Singleton und Catron Allen. Catron Allen hatte am Ende ein gutes Spiel, 12 Carries, 54 Yards und ein Tutty. Nicholas Singleton, deren Superstar, hat Oregon komplett aus dem Spiel geschafft. Also nur 21 Yards mit 11 Carries.
Das ist gerade 1,9 pro Lauf. Das ist halt der längste Lauf, 6 Yards.
Also Oregon Defense muss man loben. Die haben das Spiel quasi im Griff gehabt, haben Anfang des vierten Quarters dann noch den Touchdown gemacht, dann stand es 17-3. Und da hat Dan Lanning auch schon dieses, ey, it's over, like, we just knocked them out, hat man gesehen an der Seitenlinie. Mhm. Und da muss man einfach loben, da hat Drew Aller, Penn State, Coach Franklin, alles es geschafft, sich wieder reinzuwillen in dieses Spiel, kriegen den Ball als erstes, nachdem es Overtime gegangen ist, machen da direkt den Touchdown und auf einmal ist das Momentum ja komplett auf Penn State-Seite und das ist genau der Moment, wo ich dann sage, ist Dante Moores Heisman-Moment gekommen, weil 110.000 Leute mit all dem Momentum, mit all der Energie und du schaffst es einen Weg, da einen Touchdown in Overtime zu machen, das ist am Ende wieder Ausgleich. Dann im nächsten Drive nochmal ein Touchdown, du führst 30-24 und dann hast du einen Dylan Dienemann, der diese Game-Winning Interception holt und du das Spiel gewinnst und auf einmal ist Happy Valley nicht mehr so happy. Also,
wow. Ja, aber allein schon, dass es ein Overtime gegangen ist. Wir haben ja letzte Woche getippt, ich meine, du hast auf die Ducks getippt, ich habe auf Penn State getippt, glaube ich. Aber wir waren uns ja letzte Woche auch schon einig. Leute, das wird ein enges Spiel. Und das war es ja auch. Ich meine, das Ding ging in Overtime.
Aber so. Hier muss ich halt sagen, das ist so ein Spiel, wenn du die Heimmannschaft bist, mit all diesen Faktoren, da musst du eigentlich gewinnen. Du hast diesen Heimvorteil.
Safe, ja. Natürlich. Deswegen habe ich ja, das war ja das größte Argument, was ich gesagt habe. Wenn es eng wird und du ein Coin-Flip-Game hast, was das ja jetzt war, dann nimmst du ja eigentlich immer, gerade im College Football, in der National Football League vielleicht auch, mehr oder weniger, kommt auf das Team an. Aber im College Football ist der Heimvorteil ja noch mehr Heimvorteil. So, wir haben schon, wie oft haben wir darüber geredet, wie du beleidigt wirst, wie du wirklich durchbeleidigt wirst, das ist ja eine ganz andere feindliche Atmosphäre also wenn du wirklich College Football guckst und College Football Spieler bist. Ja. Ich meine, du hattest schon so viele Stories ausgepackt. So, wenn euch das interessiert, hört mal in alte Folgen rein. Aber allein deswegen habe ich schon gesagt, ey, das wird so ein Druck sein, 110.000 Leute, Whiteout-Game. Keine Ahnung, wie viele Beleidigungen du an den Kopf beworfen bekommst. Du bekommst Getränke wahrscheinlich noch irgendwie abgeworfen. Leute, weiß nicht, schreiben dir irgendwie auf Instagram irgendwelche Beleidigungen, Morddrohungen, keine Ahnung. Das macht ja sowas mit deiner Psyche. Das ist so viel Druck. Und dann anstelle der Oregon Ducks reinzugehen, du bist 30-24 am Ende. Also, zu Recht, wir gehen gleich noch auf das AP-Poll ein, aber zu Recht haben sie einen richtigen Jump nach oben gemacht.
Ja, und für mich, das ist so ein Spiel, Recency-Bias natürlich auch. Auf einer Seite, Ohio State bleibt Nummer 1, da müssen wir nichts sagen. Die sind weiterhin amtierende National Champions, bis jemand sie schlägt, muss man sagen, sind die diejenigen, die man schlagen muss. Das ist so wie letztes Jahr Super Bowl, Kansas City, die haben Back-to-Back gewonnen. Du kannst nur Champion jetzt werden, wenn du die auch im Super Bowl schlägst.
Yep.
Haben die Eagles geschafft. Okay, die werden dir gerade übernommen. Aber Oregon ist ganz, ganz knapp da. Weil das hat man letztes Jahr auch gesehen. Die haben gegen Ohio State in der Regular Season gewonnen und dann war die Saison vorbei, weil Ohio State sich im Rose Bowl durchgesetzt hat. Oregon ist auch für mich ein absoluter National Title Contender. Und die müssen halt einfach ein bisschen Glück haben, weil ich glaube, wir sind wieder auf so einem direkten Kurs von National Championship hätte eigentlich Oregon gegen Ohio State letztes Jahr sein müssen. Die waren aber auf der gleichen Seite der Bracket, haben sich dann schon in der zweiten Runde getroffen. Jetzt muss es eigentlich wieder so ein Collision-Kurs sein von Oregon gegen Ohio State, aber bitte mach die irgendwie auf der anderen Seite der Bracket, dass du das quasi kriegen könntest.
Das hast du ja auch immer, wenn du NFL guckst und du hast irgendwie, weiß ich nicht, Bills und Ravens oder
ja.
So. Weißt du, und denkst auch so, okay, Allen und Lamar Jackson, beide, egal wer in den Super Bowl kommt, wird ein geiles Spiel und wie oft haben die sich jetzt schon in der Divisional Round oder so getroffen? War nicht mal Conference Championship. Genau. Weißt du so? Das ist leider dann, wie es halt so fällt. Ich meine, in der NFL hast du wenigstens noch beide Conferences. Hier ist es halt wirklich je nach Seeding. Wie du reinkommst, du hast ja nicht das aufgeteilt in zwei Turnierbaumhälften. So, das ist ja nochmal was anderes im College Football. Aber ja, ich gehe auf jeden Fall mit. Die sind zu Recht jetzt, hast du schon gesagt, wo sie jetzt sind im AP-Ranking?
Noch nicht.
Okay, wir spoilern noch nicht. Okay, wir halten euch noch. Nee, spannt euch auf die Folter. So, ich wollte halten auf der Folter. Nee,
aber
spann euch auf die Folter. Nächstes Game.
Nee, ich gehe noch nicht zum nächsten Spiel. Ich gehe noch auf die andere Seite, weil. Für alle Penn State-Fans draußen, ich weiß, es ist frustrierend. Es gab sehr, sehr viele, die jetzt halt auch schon gesagt haben, fire Coach Franklin. Was ich gleich dazukommen werde und sage, ist schon übertrieben, aber wenn du die Nummern anschaust, es erinnert mich wirklich so, so sehr an Coach Harbaugh bei Michigan. Es war die ähnliche Geschichte. Du konntest fast nie Ohio State schlagen. Du hast nicht in der National Championship spielen können. Du hast es verloren oder dies und das. Es gab ja immer so viel Kritik gegen Coach Harbaugh, bis er es einmal durchgeschafft hat. Und dann auf einmal ist die ganze Kritik weg. Und so fühle ich mich gerade über Coach Franklin. Drew Allard, Quarterback, hat okay gespielt. Hatte gute Momente, hatte ein paar schlechte Momente. Sein Draftstock ist gerade auch verwirrend, weil momentan das Einzige, das er hat, ist, dass er ausschaut wie ein First-Round-Pick. Aber seine Stats in den dementsprechenden großen Spielen sind nicht First-Round-Pick-worthy. Er hat 0 Siege gegen AP Top 6 Ranked Opponents. Er ist 0-6 momentan.
Das ist hart.
Und ich erhöhe das noch einmal, und das ist der Grund wegen der Kritik gegen Coach Franklin. Coach Franklin ist 2-21 gegen AP Top 6 Opponents. Er hat 15 von diesen Spielen hintereinander verloren. Das ist schon irre. Das ist absolut irre. Wenn wir jetzt...
Ja, also darf ich kurz ein Gegenargument liefern? Mhm. Das Ding ist, erstmal Top 6 ist halt Top 6. So, das sind die Top 6 Teams in College Football, und dass man verliert dagegen, und das wollte ich. Aber was ich auch noch sagen wollte ist, oder eine Frage, die ich dir vielleicht dagegen werfen will, wie viel davon ist wirklich Head Coach? Wie viel davon ist Quarterback? Viel, aber du hast ja trotzdem gewisse Abhängigkeiten. Und deswegen tue ich mich mit solchen Stats immer schwierig, wenn du sagst irgendwie, der Coach ist gegen Gegner, die so und so gut sind, so und so schlecht. Ist ja dann die Frage, wie gut ist, wie viele Highschool Five Stars kriegst du? Wie viel Spieler kannst du halten? Bezahlen andere Unis mehr? Da geht ja so viel mit rein, und dann kannst du ja auch nur mit dem arbeiten, was du dann tatsächlich hast dann am Anfang der Saison. Und ich tue mich wirklich schwer, dann zu sagen, okay, es liegt nur am Coach oder nur am Quarterback, und deswegen muss der Coach gefeuert werden oder ist der Quarterback nicht gut.
Ja, ich bin bei dir. Es sind manchmal die Entscheidungen und manchmal einfach diese Siegermentalität, in so großen Spielen durchzukommen. Und das ist der Grund, warum man dann immer wie Michigan, wie Ohio State oder jetzt zum Beispiel auch wie Oregon, dass die in diesen großen Spielen irgendwie einen Weg finden, weißt du was? Das Momentum kippt zwar jetzt gerade gegen uns, aber wir brechen nicht ein. Wir lassen das uns nicht komplett dagegen. Wir schaffen irgendwie einen Spielzug, der dieses Eis bricht, und dann gewinnen wir das Spiel. Weil Coach Franklin, ich habe mit ihm auch schon geredet, privat, übelst korrekt. Das war bei der Awardshow. Er kennt mich nicht. Er hat mich nie rekrutiert. Ich habe keinerlei Verbindungen gehabt zu dem Zeitpunkt mit Penn State. Und ich kann mich noch erinnern, du stehst dann halt quasi, vor dem du auf die Bühne gehst, in so einer Schlange. Und hast natürlich Coach Saban, Coach Franklin, die Coaches, die da auch dabei sind mit ihren Spielern. Coach Franklin war da, weil Saquon Barkley zum Beispiel auch noch bei dieser Awardshow war. Und hat wirklich jeden Einzelnen von uns begrüßt, Hände geschüttelt. Hey, ah Mann, hätte ich dich rekrutiert damals. Das wäre so cool, wenn du bei Penn State gewesen wärst. Hat er zu mir gesagt. Kennt mich gar nicht mal. Hätte mich nie im Leben gefunden zum Recruiten, verstehst? Mhm. Aber einfach so ein kleines Gespräch und sehr menschlich. Und das finde ich als Coach sehr, sehr respektabel. Es gibt keinerlei Drama von ihm. Er ist ein Familienvater. Du hörst nichts Schlimmes rauskommen von irgendwelchen seinen Staffern, die irgendwas Schlechtes gegen ihn sagen. Mein Special Teams Coordinator vom College war auch bei Penn State vor 2 Jahren noch, hat dann jetzt die Wende nach Boise State gemacht, aber er hat auch nur positive Sachen sagen können über Coach Franklin, und er ist der richtige Coach für diese Universität. Und man wünscht halt einfach, dass er einmal diesen Durchbruch schafft.
Ist das auch, guck mal, andere Frage. Ich glaube auch, dass es ja ab einem gewissen Zeitpunkt vielleicht auch einfach so eine psychische Blockade ist, weil du einfach denkst, so, du weißt, du bist ja nicht dumm als Head Coach und auch nicht als Quarterback, auch nicht als Spieler. Du weißt ja dann, ey, shit, die letzten 15 Spiele, die unsere Schule gegen Top 6 Teams hatte, haben wir verloren. Können wir überhaupt gewinnen? Warum, was, weißt du, du stellst dich dann ja selbst dann, du stellst dir selbst so ein großes Fragezeichen,
ja.
Dass ja ein, dass du irgendwann in diesen psychischen Teufelskreis kommst, glaube ich, wo du einfach dann schon denkst, okay, shit, wir können es einfach nicht. Weißt du, was ich meine? Also, das ist ja auch so eine Gefahr, wenn du dann irgendwann diesen negativen Rekord dir aufbaust, da dann wieder rauszukommen, weil du gräbst dir diese psychische Grube ja immer tiefer, immer tiefer. Ja, habe ich auch gerade schon gesehen. Dominik hält mir gerade das Handy hin. Ist officially confirmed, kleiner NFL-Take, aber Malik Nabers officially Kreuzband durch.
Och, Mann,
ist für die Saison raus. Ist hart. So ist hart. Hast du gesehen, wie das passiert ist?
Ja,
es sah also, so eklig aus. Ich hab's gestern.
Es ist ja bei diesem Absprung, wo er versucht hat, den Ball zu fangen.
Und er, sein Knie ist dann so, er wollte abspringen, aber es war, er hat sich während er gesprungen ist so weggedreht, weil er sich ja zum Ball zurückdrehen wollte. Und ist dann irgendwie wieder im Turf mit seinem Klitor so hängen geblieben und der hat sich eigentlich gedreht, aber das Knie ist nicht mitgekommen.
Ja.
Und dann, du hast es richtig gesehen, wie du so, wie er diesen Moment hatte, wo er gemerkt hat, oh shit, und das, und dieser Schmerz
der anfing. Der Ball war ja noch in der Luft.
Und er hat schon während, schon ich wollte sagen, ja. Und er wusste schon, während er gesprungen ist, er hat sich das Kreuzband gerissen.
Ja.
Du hast es in seinen, ihr müsst darauf achten, du hast es in seinen Augen gesehen, dass er schon da diesen brutalen Schmerz hatte und wusste, ist vorbei.
Also prayers so out, Malik Nabers.
Der ist erst 22, ne? Ach
Mann, also man
22.
Hofft, dass er einfach zurückkommen kann davon und wieder so explosiv und alles ist. Das ist immer scheiße zu hören. Immer scheiße, Verletzungen 100%. Von solcher Art und Weise. Vor allem zu den Superstar-jungen Spielern, die ihre Karriere erstmal aufbauen wollen.
Ja, die will einfach nur sehen.
Der kann all-time great sein.
Naja. Ach, Mann, das ist halt, lass ihn, ja, das ist immer tough. Aber um darauf zurückzukommen, ich glaube, das ist halt auch so ein Faktor, was halt Penn State auch eventuell haben könnte, weil das ist ja nicht nur, dass wir diese ganzen Stats lesen, sondern sowas kommt ja auch immer irgendwie zum Team.
Aber
die lesen ja auch Artikel, du kannst mir nicht sagen, dass Spieler das nicht wissen.
Aber guck dir mal die großartigen Spieler, die Penn State schon hatte, mit Abdul Carter letztes Jahr, dann Micah Parsons, Saquon Barkley, die haben unglaublich Talent, Catron Allen und Nicholas Singleton sind Top Running Backs und dann in diesem großen Spiel brauchst du beide und du hast aber nur einen, verstehst? Und dann bei Oregon, der Grund, warum du Dante Moore so viel Geld bezahlst, warum du Dylan Thielemann so viel Geld bezahlst, warum du auch Hill Jr. so viel Geld bezahlst, ist einfach, oder DeCorian Moore, er ist ein True Freshman. Er ist ein True Freshman. Wir haben gar nicht über DeCorian Moore geredet, Top Receiver dieser Recruiting-Klasse. 7 Catches, 89 Yards. Hier ist ein 18-jähriger junger Bub, der sagt, weißt du was, 110.000 Penn State Fans mit Wideout Crowd, Night Game, ist mir egal, ich habe hier einer meiner besten Spiele in meiner jungen Karriere.
Ist so.
Und das sind die Momente, wo man sagt, da gewinnt man das Spiel. Du kannst mir nicht sagen, an Drew Allar, obwohl er einigermaßen okay gespielt hat, 137 Passing Yards, du hast 2 Touchdowns geworfen, ja, aber dafür auch den Pick am Ende zu dem wichtigsten Zeitpunkt.
Mhm.
Und dein Top-Receiver ist Devontae Ross mit 48 Yards und 2 Touchdowns, ja, 2 Touchdowns. Aber dann dein nächster Receiver ist dein Running Back mit 29 Yards. Da müssen andere dieses Step-Up haben. Jeder muss sein Elftel mit beitragen. Und dann ist es am Ende ein Fehler, der so ein Spiel kosten kann.
Ja.
Und das ist halt zu häufig der Fall bei Penn State.
Ja, also, ich glaube, ihr könnt raushören, es ist halt schwierig, irgendwo dieses Fingerpointing zu machen, auch als irgendwie Outsider, wir sind ja beide einfach Outsider, du ehemaliger Spieler, ich als Fan, wir gucken drauf und fragen uns einfach nur, warum schafft es Penn State nicht? Du kannst ja nicht wirklich sagen, okay, daran liegt's, weil, true, wenn, also es wäre auch komisch, wenn wir das jetzt sagen könnten und dann und die wissen selbst nicht. Das heißt, ja, also, wenn es irgendwer weiß, dann weiß es Penn State intern natürlich selbst. Aber es ist auf jeden Fall schwierig. Es ist auf jeden Fall ein komisches Spiel. Trotzdem, unterm Strich, Oregon verdient gewonnen. Sind jetzt 5-0, 2-0 in der Big Ten und haben einen Jump nach oben gemacht. Wir gehen gleich drauf ein mit dem AP-Ranking und natürlich Nittany Lions einen Schritt nach unten. Wo, reden wir gleich drüber. Nächstes Game, außer du hast noch einen Punkt. Dann würde ich direkt einmal zum, ja, man kann es schon Upset nennen eigentlich. Ich würde es Upset.
Für mich ein Riesen-Upset.
Ja, es ist Upset. Es ist, beide waren ranked, aber deswegen, ich finde immer so, wenn man ranked ist, ist es halt so, es ist trotzdem ein Upset, weil wir reden über ein Top-5-Team, was 21 Punkte gescored hat, war vorher 3-1, gegen Alabama, die 24 Punkte gescored haben. Also ich rede über den Sieg von Number 17-ranked Alabama Crimson Tide gegen die Georgia Bulldogs, die waren an 5 gerankt und haben, wie gesagt, verloren 24-21 gegen Alabama, die waren 17 ranked. Und ganz ehrlich, du hast es letzte Woche auch nicht gesagt.
Nee, ich habe Bulldogs getippt.
Deswegen, weil wir waren beide auf Bulldogs und ich war auch relativ confident mit dem Pick.
Ich auch.
Ich war so, okay, ich war nicht mal der Meinung, dass es knapp wird.
Ich hätte auch vor allem, also erstens, man muss sich fragen, wie fühlt sich Willy jetzt gerade? Wo ist Roll Tide Willy? I don't give a piss about number the time, baby.
About a tide anymore.
Ey, er kommt zurück. Weil wir haben es ja gesehen gegen Florida State. Florida State ist da gerannt ohne Ende. Die hatten ihren Willen mit dieser Defense von Alabama. Und man musste sich direkt den Kopf kratzen von, ist Kalen DeBoer überhaupt der richtige Coach? Der hat wieder jetzt verloren gegen ein unranked Florida State Team. Wie kann das sein? Defensive konnten nicht mal Nasenbluten stoppen. Überall sind die hingerannt. Und Georgia auch in diesem Spiel 227 Rushing Yards. Aber weißt du, was der Unterschied war? Der Wille von Alabama damals zu sagen, weißt du was? Fourth and one, fourth down, wir stoppen diesen Run jetzt. Ist uns egal, wie oft du jetzt darunter kommst. In den wichtigen Momenten spielen wir Crimson Tide Football und das hat Alabama gemacht. Oh, und nice. Offensiv, keine Turnovers mit Ty Simpson, perfektes Spiel für mich gehabt. 2 Touchdowns geworfen, einmal reingerannt und die letzten paar Wochen, er war ein neuer Starter, er musste sich jetzt halt auf die Hauptrolle eingehen lassen und er spielt jetzt halt wie einer der besten Alabama Quarterbacks, die wir gesehen haben, seit zum Beispiel ein Bryce Young. Und ich weiß, wir reden jetzt halt Recency Bias, er muss diese Spiele weiterhin schaffen und das hat er natürlich das Potenzial dafür, aber Ty Simpson schaut für mich wie ein Heisman-Kandidat aus und ein bisschen unglücklich war es, weil die hätten ja den perfekten Traumstart haben können. Sie waren 14-0 vorne, aber Ryan Williams hatte diesen Walk-in-Touchdown, den er einfach gefallen lassen hat. Da habe ich mir auch gewusst, ey, was ist denn jetzt los mit Ryan Williams auf einmal? Der hat diese Saison richtige Drop-Probleme entwickelt. Aber
er ist ja auch noch jung. Muss man, also ist jetzt nicht so, dass er nächstes Jahr in den Draft geht, aber es ist schon komisch, wenn du vorher schon so vorlegst und dann hat natürlich jeder die Erwartung. Ja. Und wenn du dann solche Fehler leistest, ist es halt nochmal
eine Augen größere noch mal größer. Aber ich sag's einfach so, Alabama hat wirklich jetzt wieder ausgeschaut wie ein Team, das in die Playoffs ein sehr, sehr guter Gegner sein kann. Natürlich, das Fragezeichen wird für immer bleiben, können sie den Run effektiv stoppen, weil Georgia hat trotzdem über 200 Yards auf dem Boden gehabt. Aber Ty Simpson muss man den Lob geben. Er ist für mich weiterhin einer der besten Quarterbacks. Er ist jemand, der seinen Draftstock jeden Tag steigert. Also wenn man jetzt halt nur non-biased einen Quarterback hier nimmt und seine Decisions analysiert, was er gerade macht, er bringt das Beste heraus von all seinen Spielern. Er weiß, wo er den Ball hinwerfen muss, bringt ihn nicht in Gefahr. Er ist bewegbar mit seinen Beinen. Das ist jemand, wo wir sagen, wenn er sich jetzt entscheiden täte und die ganze Saison so spielt auf dem Niveau, wo er tut, dann kriegt er ein First-Round-Grade. Also
krass.
Muss man mal ganz ehrlich sagen, also Isaiah Horton war der Top-Receiver, 65 Yards, Ryan Williams hat 43. Nicht überragende Nummern, aber Ty Simpson hat einfach das Beste aus denen rauskriegen können und natürlich die Defensive hat auch ihren Job gemacht. Auf der anderen Seite, Georgia darf zu Hause nicht gegen Alabama verlieren. Die hatten 33 Heimspiele hintereinander gewonnen und Alabama reißt diese Serie.
Da haben wir noch gar nicht drüber geredet, dass es ja eigentlich ein Georgia-Heimspiel war. Also es war ja nochmal, es war ähnlich wie Oregon, Penn State. Du hast eigentlich gedacht, gerade durch den Heimvorteil hat Alabama keine Chance. Und ähnlich wie bei Oregon, Penn State ist genau das Gegenteil eingetroffen. Also es macht es nochmal beeindruckender von Alabama, das hier geschafft zu haben. Aber nochmal kurz zu Ty Simpson. Vor der Saison, so denkst du dir, okay, gut, dies, das, er, keine Ahnung, und Fragezeichen hier, Fragezeichen da, generell Fragezeichen Alabama. Und jetzt, wie du schon sagst, hast du diesen Quarterback, wo du eigentlich dir denkst, okay, shit, hätte man das vor der Saison gewusst, hätte man Alabama auch wieder ganz anders eingeschätzt. Und wir gehen gleich auf den AP-Poll gerade für Alabama noch ein. Das ist ein interessantes Ranking, müssen wir drüber reden, ob es vielleicht zu hoch ist, vielleicht zu niedrig. Ich bin gespannt, was du sagst, aber nur nochmal das schon wieder anzuteasern. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Spot, den Alabama bekommen hat. Ich bin mal gespannt, was wir gleich dazu sagen.
Ja, aber wie gesagt, Alabama macht ihr Ding. Georgia, Kirby Smart jetzt 1-7 gegen Alabama. Gegen alle anderen Gegner ist Kirby Smart wirklich der absolut überkrasseste Coach. Aber gegen Alabama schafft es nicht.
Kryptonite.
Und meine absolute Lieblingsaktion, das ist auch mein Play of the Week, muss ich jetzt ganz, ganz ehrlich sagen.
Same, ich kann kein anderes nehmen.
Caden Proctor ist ein Tackle für Alabama, okay? Er ist viral gegangen damals vor ein paar Jahren, weil er bei Alabama das NIL-Bunny gezogen hat. Dann ist er rüber zu Iowa getransfert für ein Semester, hat da seine Millionen NIL gehabt und ist dann wieder zurück zu Alabama gegangen und hat da seine Millionen gekriegt. Also er hat richtig eingecashed. Er ist 2,01 Meter und 166 Kilo. In der Red Zone entscheidet sich dieser absolut wahnsinnige OC Ryan Grubb. Weißt du was? Du darfst mal Receiver spielen. Und wir haben hier ein Receiver-Screen, wo Ryan Williams für dich blockt. Und die schmeißen die Pille sogar an Proctor. Und er holt sich einen First Down. Digga, das ist wie, als ob du jetzt auf den Kindergarten gehen würdest. Du hast irgendwie Siebenjährige um dich und du... Bah, du betzt die alle hier oben. Ja,
wenn euch das, ihr müsstet das Play mal angucken, wie er wirklich, er läuft ja nach so 3 Yards schon in so Contact rein, aber das hat ihn halt, also du kannst ihn ja nicht stoppen.
Digga,
das Ding ist, der ist ja nicht langsam dann, also klar, er ist langsamer als ein Ryan Williams oder sowas, aber das ist auch ein Athlet, der ist jetzt nicht irgendwie eine Schnecke auf dem Feld, sondern der hat ordentlich Speed gehabt und ist halt nach 3 Jahren hat er Contact bekommen, 3 Spieler hängen an dem dran, aber die sind halt abgeprallt wie Fliegen an der Windschutzscheibe. Also der ist halt, der hat nochmal 8 Yards extra gemacht und ich hab zu Dominik, und wir haben eben schon drüber geredet, lass uns wetten, Döner, dass wir in den nächsten zwei Wochen sehen wir genau diesen Spielzug bei den Detroit Lions und Penny Sue fängt so ein Ding als Screen.
Ich will nicht mal dagegen wetten, das werden sie machen.
100% wird aber das bei den Lions passieren. Das sehe ich so hart bei Dan Campbell.
Das Foto muss man sich mal anschauen und dann, ich finde die ganzen Twitter-Captions, ich bin da so tief drin natürlich auch, mit all den Memes und so weiter, einfach, ja, hey, dieses Foto, wenn du mir das random gezeigt hättest, dachte ich, das wäre KI. Aber dann ist es wirklich das Foto, wo Caden Proctor hier mit dem Ball rennt.
Du denkst eigentlich nur, wenn du das Foto siehst, hat irgendwie ein Fumble irgendwie aufgenommen und ist dann damit gelaufen oder so. Aber du würdest ja niemals auf die Idee kommen, der hat einen Pass gefangen.
Ich wäre sowas von aus dem Weg gegangen. Ich hätte mir einfach gedacht, weißt du was? Das ist ein Lebensschaden, der kommt auf mich zu.
Business Decision einfach.
Business Decision, nicht mal eine Blutgrätsche oder so. Einfach vorbei irgendwie, Miss Tackle on Purpose. Ja. Lass ihn einfach durch, weil da wäre Safe Concussion oder was auch immer gewesen.
Also ist auf jeden Fall nicht so, dass es danach nicht wehtut. Also da hast du auf jeden Fall einige Schmerzen, wenn er dich umrennt.
Oh Mann, und dann... Aber am Ende muss ich sagen, in diesem Spiel, der einzige Spielzug, es war ja eigentlich sehr ausgeglichen, beide Defensiven gut, auf einmal im vierten Quarter, keiner kommt irgendwie durch, die Uhr läuft weiter runter und du suchst diesen nächsten großen Spielzug. Und dann war es tatsächlich, Georgia hat eigentlich Ty Simpson und Co. schon gestoppt gehabt, das wäre sehr wahrscheinlich fourth down gewesen, die hätten natürlich das Measurement gemacht, aber dann auf einmal kommt Robinson nach dem Spielzug, die Schiedsrichter haben schon abgepfiffen, und wirklich, als ob er jetzt Crowdsurfing geht, springt auf diese Pile und holt einen 15-Yard-Penalty und das Spiel ist vorbei. Das war wieder so ein Moment, wo ich mir denke, Digga, der hüpft hier
aber
wirklich.
Aber so komplett so, es war eigentlich schon vorbei. Also es war so, das Spiel war, also dieser eine Spielzug war schon um. Und denkst du, ja, okay. Und dann so, also wirklich random. Also einfach nur so, okay, ich spring auch nochmal drauf.
Digga, es hat mich so angekotzt, aber so also,
aber Clip war schon lustig.
Clip ist...
Es könnte eigentlich auch irgendwie Meme werden, wenn du so auf diesen Pile irgendwas drauf machst und irgendwer, weißt du?
Du kannst jeden Meme machen, das ist einfach so, Döner ist 2,50 Euro angeboten, und dann kommst du angeflogen.
Alles springt auf den Pile drauf, ey.
Oh Mann.
Verrückt, ey.
Aber okay, wir müssen um... Wir müssen ins nächste Spiel auch ein SEC-Duell.
Wir sind so am Labern, ne? Wir sind so am Labern.
Ey, dieses Wochenende, wir können 3 Stunden jetzt
eigentlich. Wir haben über 2 Spiele geredet und wir haben schon 50 Minuten aufgenommen. Das ist ein tiefer, tiefer Breakdown hier.
Dieses Spiel hat so viel mehr mitgebracht, weil wirklich, ich glaube, das war 1 Stunde, nachdem wir aufgenommen haben, ist all das wirklich so angefangen, so ins Rollen zu kommen zwischen Ole Miss und LSU.
Beste Storyline der Woche.
Weil auf einmal Lane Kiffin, er ist ja bekannt, er ist ein Head Coach, er war schon in Instagram Girls DMs, wurde da exposed von...
Nein, warum? Wirklich?
Ja.
Das hab ich ja hinbekommen.
Der ist nicht verheiratet.
Ja, aber das hab ich ja hinbekommen, dass ja, er...
Der hat diese, diese Alabama Sydney Thomas, glaube ich, heißt sie. Der hat die mal DM'd.
Das ist ein Instagram-Model einfach.
Instagram-Model einfach. Irgendwie so eine Bekannte.
Verrückt.
Also DM'd auch regelmäßig so, hat seine Tochter natürlich mit seiner Ex-Frau und allem. Und seine Tochter Landry Kiffin geht jetzt auch zu Ole Miss natürlich. Und auf einmal, du hast Rivalwoche, du bist Head Coach. Natürlich weiß er ja schon von dieser Beziehung vorher. Aber der Zeitpunkt ist wirklich so ein, spielen wir jetzt halt psychologische Spiele oder was machen wir hier? Geht dann öffentlich auf Instagram bekannt, dass sie in einer Beziehung mit Whit Weeks, der Superstar-Linebacker von LSU ist.
Aber ich muss dazu sagen, sie hat das ja, also das kam mir glaube ich nicht raus, sie hat es ja bekannt gegeben.
Sie hat es gepostet, sie hat es selber gepostet.
Und dann ist halt die Frage, was Dominik hier auch gerade in den Raum wirft, war das jetzt Pro-Boyfriend, Pro-Vater, ist halt so, also sie hat ja das Ding zum Kochen gebracht, weil der... Ihr Freund hatte dann gegen ihren Vater gespielt am Wochenende, hat natürlich dann verloren. Hast du schon gesagt, was das Ergebnis war?
Noch nicht.
Okay, hat verloren. Wir können ja schon einmal kurz drüber reden. Wir reden ja immer über die Final Scores. Also Ole Miss hat gewonnen, 24-19 gegen LSU. LSU war 4-ranked, Ole Miss 13. Also wieder einen. Also wie viele Upsets es eigentlich gab diese Woche, war wieder verrückt. Auf jeden Fall auch wieder hier das niedrigere Ranked Team gewonnen. Und der beste Moment war eigentlich nach dem Spiel, was dann Lane Kiffin gesagt hat.
Digga, ja, Mann. Ja, I gotta ask Whit if he knew the over and if we got it.
Ja. Er wollte direkt zu seinem Schwiegersohn gehen und dann ein bisschen Trash-Talken, weil er jetzt gewonnen hat.
Und das ist schon geil. Das Ding ist, er ist ja ein richtig guter Linebacker und er war wieder mal im Vordergrund, weil es gab mehrere Szenen. Er hat einen Fumble recovered in der Endzone, wo Ole Miss fast einen Touchdown gemacht hat, wo er rausgepuncht wurde. Dann geht er viral, weil er halt wirklich so mitten im Spiel, ich glaube, das war erste Quarter sogar noch, einfach sich übergeben musste. Er hat gekotzt und hat jeder dachte, hey, warum versucht er seine Kotze zu fangen? Das war das Mouthpiece. Er hat ja sich übergeben, das Mouthpiece ist auch runter, dann fängt er das Mouthpiece, steckt es dann wieder in seinen Mund und spielt den nächsten Spielzug, Digga.
Das ist so. Sowas gibt es nur im American Football. So richtig nasty, so richtig nasty Geschichte.
Ey, direkt kommen die Kommentare von, was hat er jetzt im Kiffin-Household gegessen? Also, dass er sich jetzt übergeben muss.
Ja, er hat schon direkt so Fisch oder so, der schlecht war. Er hat alles dafür gegeben.
Diese Sabotage von allem, das ist ja die Ablenkung vom Spiel quasi gewesen, weil es so eine Storyline wieder war.
Ja, das war ja wirklich die Storyline.
Ey, am Ende... Spiel. Derjenige, der zweimal gebumst wurde, war Whit Weeks am Wochenende, einmal von LSU.
Ey. Wow. Wie lange hast du bitte gewartet? Ich kann mir richtig vorstellen, wenn du heute Morgen ins Büro gekommen bist, schreibst du diesen Witz auf, reibst du schon die Hände und wartest nur, bis wir diese Aufnahme machen, damit du das sagen kannst.
Wow. Aber am Ende, schlecht, Ole Miss, geile Atmosphäre, Oxford, Mississippi war wirklich am Kochen, auch wieder so ein Spiel, wo du jetzt halt Ole Miss im Driver's Seat hast, 5-0 sind sie jetzt gerade, 3-0 in der SEC, take care of business, Ole Miss muss jetzt einfach ihre Spiele gewinnen.
Ole Miss ist nice gerade.
Und da musst du dir vorstellen, Ole Miss 5-0, die sind in einer ähnlichen Position wie letztes Jahr, wo man einfach sagen muss, gewinn deine Spiele und du bist in den Playoffs wahrscheinlich First Round Bye auch noch.
Ja, also wenn die so weitermachen, ja. Aber das Ding ist, du musst ja erst schon überlegen, du bist in der SEC, in der Conference bist du schon 3-0.
Ja.
LSU zum Beispiel ist 1-1.
Ey, du hast 2 weitere
Teams. Das ist so brutal, was du dir schon für einen Puffer aufgebaut hast in deiner eigenen Conference. Weil das ist ja das, was neben diesem 5-0-Record natürlich auch noch geil ist, weil du bist ja nicht nur 5-0, sondern hast diese drei Extraspiele schon in deiner Conference gewonnen.
Ja.
So, das ist ähnlich wie zum Beispiel Chargers, die ja nach drei Wochen 3-0 gegangen sind, aber alle drei Spiele in der eigenen Division gewonnen haben. Die haben ja Chiefs, Raiders und auch Broncos geschlagen. Das ist ein ähnlicher Effekt, weil der hier nicht nur, ihr müsst es verstehen, natürlich hast du diesen Vergleich mit allen anderen Teams, aber du willst natürlich auch in deiner Conference oben sein.
Ja.
Und wenn du dann nicht nur Spiele außerhalb deiner Conference gewinnst, sondern gerade in der SEC auch noch gewinnst, weil das sind ja auch noch Spiele, die natürlich auch gerade für das AP-Poll mehr zählen, weil in der SEC spielen natürlich die besten Teams oder mit die besten Teams. Nicht nur die besten Teams, sondern mit die besten Teams. Und deswegen ist es nochmal umso wertvoller, wenn du nicht nur ungeschlagen bist, sondern selbst in deiner Conference auch noch schon viele Spiele gewonnen hast. Das ist hier eine besondere Mischung, die Ole Miss hier gerade hat, und die sind am Kochen, muss man einfach so sagen.
Hey, Lane Kiffin ist jemand, der offensiv brillant ist, der das Beste aus einem Quarterback rausholen. Trinidad Chambliss, ich glaube, sagt man es korrekt.
Chambliss, ja.
Ja. Trinidad war einfach sehr solide, Touchdown geworfen, die Interception natürlich ein bisschen böse und unlucky, aber in den wichtigen Momenten hat er dann converted, fourth down am Ende, um das Spiel zu gewinnen. Da ging es ja wirklich auch um alles, weil wenn die das nicht converten, dann hat LSU eine gute Chance, da runter zu gehen und zu gewinnen. Aber Trinidad hat dann ein richtig gutes Spiel gemacht.
Und was du noch zu ihm sagen musst, vielleicht wenn wir gerade nur bei Trinidad Chambers bleiben, du hast auch nicht oft im College Football, dass ein Quarterback den Ball so verteilt.
Ja.
Wenn man sich nur mal gerade Stats anguckt, du hast hier 1, 2, 3, 4 Spieler, die mindestens 3 Receptions haben.
Ja.
Und das ist auch nicht gerade im College Football nicht selbstverständlich. Weil eigentlich hast du immer deine 1, 2 Go-To-Guys und wenn die gedeckt werden, okay, shit, was mache ich jetzt?
Ja.
Und er hat aber auch das zeigt ja auch, oder? Also meiner Meinung nach zeigt das auch Qualität von einem Quarterback.
100%.
Wenn du einfach weißt, okay, ich habe meinen zweiten, dritten, vierten Read, ich kann mit dem Wide Receiver, ich kann mit dem Teil, ich kann mit dem Running Back und du bist dieser Overall Quarterback und hast diesen Game Manager, der einfach das macht, was gerade in der Situation das Beste ist und hat nicht nur seinen Go-To-Guy, wo er immer als erstes hinschaut, sondern hat diesen Überblick. Und das ist auch nochmal, glaube ich, was man erfolgen muss.
Und wenn er es nicht hat, dann hat er es auch gezeigt, hat es mit dem Binding gemacht, 71 auch. Rushing Yards, 314 Passing Yards. Also Trinidad Chambliss, obwohl die Stats jetzt nicht gerade so herausblickend sind, wo man sagt, oh, wow, aus Heisman Favorite oder so.
Genau.
Er hat ein richtig solides Spiel gehabt, in einem richtig wichtigen Spiel. Und das bringt mich jetzt auf die Wende von LSU und Coach Kelly schon wieder. Weil du hast das Spiel verloren, es war ein besserer Gameplan, den Ole Miss hatte. Ole Miss hat auf dem Boden 170 Yards gehabt, du hast selber als LSU 59 Yards Rushing gehabt. Da ging gar nichts. Ole Miss, D-Line, solide. Dann brauchst du deinen Quarterback, Garrett Nussmeier. Ein Touchdown, eine Interception, 197 Yards, war auch nicht perfekt. Und ich finde es halt immer so, in diesen großen Spielen, du verlierst. Die besten Coaches sagen, weißt du was, wir wurden outcoached, es war meine Schuld, ich habe den Fehler gemacht oder so. Wir müssen unseren Gameplan verändern. Was macht Brian Kelly? Als allererstes muss er sagen, wir müssen besser offensiv spielen. Das war nicht gut genug. Garrett muss besser spielen, bessere Entscheidungen treffen. Und dann wirst du deinen Quarterback jetzt schon wieder vor den Bus. Und dann denke ich mir immer, es ist ein Loss bei einem richtig guten Ole Miss-Team. Schau dir doch mal in den Spiegel, das kannst du privat adressieren mit Garrett und so, aber sag das doch bitte nicht, wie letztes Jahr, als sie gegen LSU verloren haben. Er muss sich selber die Schuld geben. Dann kommen die Spieler und sagen, weißt du was, Coach, wir bringen dich wieder nach vorne. Die Saison ist noch gar nicht vorbei für LSU. Und jetzt auf einmal killst du diesen
Finger, Vibe. Dieses Fingerpointing, ja. Und das Ding ist ja sogar, er hat ja nicht scheiße gespielt. Ist ja nicht so, dass er jetzt eine Grotten-Performance hatte, wo du sagst, okay, er hat uns alleine das Spiel verloren. Das ist ja nicht der Fall.
Genau.
Du hast ja schon über die Stats geredet, muss ja nicht nochmal wiederholen, aber er hat ja wirklich kein Spiel, wo es wert gewesen wäre, das zu erwähnen. Und selbst, ganz ehrlich, selbst wenn er das Spiel gehabt hätte, wo du sagst, er hat jetzt keinen Touchdown geworfen, 3 Picks und war ein richtiges, richtiges Kackspiel, selbst dann als Head Coach direkt nach dem Spiel so, ja, hier, Garrett war scheiße.
Ja, und ich verstehe die Frustration natürlich auch von ihm, weil, hey, vor ein paar Jahren mit Jaden Daniels und Brian Thomas Jr. und Malik Nabers, du hast die krasseste Offensive und die Defensive kann nichts tun. Jetzt hast du eine krasse Defensive und die Offensive scheint ein bisschen so stolz zu sein.
Aber deswegen bist du Head Coach und deswegen bist du nicht nur jemand, der coacht, sondern das, in dem Titel steckt auch Head drin. Du bist der, der das Ganze leitet, das führt. Genau. Der Leader ist von diesem ganzen Team. Klar macht, ist der Quarterback Leader und so weiter und so fort, aber du bist das Aushängeschild von diesem Team. Und wenn du anfängst, Fingerpointing zu machen, dann will ich gar nicht erst wissen, was da intern passiert. Ja, wenn du das schon an einer Pressekonferenz öffentlich Fingerpointing machst, nach einem Loss, was machen die Spieler dann unter sich? Was machen die was macht der OC? Was macht der DC?
Ich bin sehr gespannt.
So, also
ich bin sehr gespannt.
Nach außen wirkt es gerade so, wieder natürlich die Fansicht, aber als ob LSU jetzt nach Somloss auch implodieren könnte. Und jetzt auf einmal richtig Shit spielt.
Und der Schedule wird nicht leichter, das sage ich.
Ja, deswegen, Schedule ist hart und sowas kann auch wirklich eine Shitshow starten, wo du dann als Fan sagst, wie kann es sein, dass LSU eigentlich gut gestartet ist? Und nachher, in 3-4 Wochen reden wir vielleicht nochmal über diesen einen bestimmten Loss hier und sagen, das ist das, was das gestartet hat. Diese Art schlechte Laune und dieser Snowball-Effekt, ja, wo du sagst, da hat die Shitshow begonnen, weil mit diesem Spiel.
Ein Sprichwort, das wir auch immer haben oder hatten im Locker-Room, ist quasi, ja, all die Fehler und so, solange du gewinnst, die zeigen sich nicht. Mhm. Und wenn man jetzt zurückblickt, 17 Punkte gegen Clemson, nur 23 gegen Louisiana Tech, nur 20 gegen Florida. Das sind eigentlich Spiele, und Florida, sage ich jetzt auch nochmal, da war ja Legway mit 5 Interceptions da. Da hat er ja Kritik gekriegt und hat gegen die Media geschossen. Hey, wir haben doch das Spiel gewonnen und so. Ja, adressier doch deine Offense da. Ja, du hast jetzt 56 Punkte gegen Southeast Louisiana gemacht, aber come on, man, da macht jeder 56 Punkte gegen Southeast Louisiana.
Hättest du auch gemacht, ne, als Quarterback?
Safe, ja. Safe, come on.
Southeast Louisiana, come on. So eine Lüge. Du hättest 4, 5 Picks geworfen, hättest du.
100 pro. Aber ich sag halt einfach, das ist so ein Spiel, wenn du gegen Southeast Louisiana als LSU nicht zur Halbzeit deines Starters raus hast, was machst du? Verstehst? Aber die Warning Signs waren schon da. Jetzt hast du ein Team wie Ole Miss, enges SEC-Spiel, deine Defensive spielt zwar gut, aber nicht gut genug auf der offensiven Seite des Balles. Und jetzt hast du ein Gauntlet. Jetzt hast du South Carolina, darfst du nicht unterschätzen. Die sind 3-2, zwar nur 1-2 in der Conference, aber trotzdem Lenore Sellers, müssen wir mal abwarten. Dann hast du Vandy, darfst du gar nicht unterschätzen. Also Vandy ist nicht ein Team, wo ich jetzt sage, ist 100%iger Sieg. Dann hast du Texas A&M und Alabama back-to-back. Jetzt ist wirklich dieses Fingerpointing, weil du das jetzt in diesem Zeitpunkt gemacht hast, vor diesem Gauntlet.
Das meine ich. Das ist,
du könntest implodieren.
Schlechtester Zeitpunkt.
Anstatt, sagen wir mal, da 3-1 zu gehen oder so und trotzdem noch eine Chance haben auf die Playoffs,
yep,
mit 10 Siegen in der SEC, du musst nicht im Championship spielen, aber sehr wahrscheinlich bist du in den Playoffs. Jetzt verlierst du, sagen wir mal, 2 von diesen 4 Spielen, da bist
du
raus.
Selbst wenn du 1 schon verlierst, wie geht es dann weiter?
Ja, wenn du 1 verlierst, könntest du noch eine Chance haben.
Ja, aber ich rede von, wenn sie jetzt das nächste verlieren, dann will ich nicht wissen, was dann passiert mit der Laune intern.
Ja,
das ist halt das Ding. Du musst eigentlich jetzt schon, nur als Outsider looking in, musst du das nächste Spiel gewinnen, damit du irgendwie diesen Vibe rettest. So, weil,
ja,
das ist halt, ja, wir haben jetzt lange genug drüber geredet, wir sind im absoluten Laberloch-Modus, lass uns direkt ins nächste Spiel gehen. Und da habe ich auch zu einer bestimmten Situation, die nach dem Spiel passiert ist, eine sehr starke Meinung. Du, glaube ich, auch, Dominik. Aber lass uns erst kurz aufs Spiel gucken. Wir reden über das Upset. Wir haben schon wieder ein Upset. Aber das ist wirklich das ist das größte Upset, das muss man schon sagen. Virginia gegen Florida State. Florida State war Nummer 8 ranked. Kommt zu Virginia und verliert in Overtime 46-38.
Digga, dieses Spiel war irre. Die Atmosphäre.
Geiles Game.
Als Fan
absolut geiles Spiel zu gucken.
Also die Atmosphäre war irre, es war hin und her, du hattest Turnovers, beide Quarterbacks hatten ein paar Fehler gemacht und du denkst dir einfach nie im Leben. Also Florida State hat angefangen mit 2 Turnovers, wo du dir einfach denkst, oh je, hey, die spielen gar nicht mal so gut. Und vor allem Virginia ist jetzt nicht ein Team, wo man direkt sagen muss, gegen die musst du Angst haben, aber die haben ein bisschen NIL-Geld bekommen, die wollen die Wende schaffen und die denken sich einfach, wir haben doch nichts zu verlieren. Wir haben überhaupt nichts zu verlieren und gehen jetzt raus und wir kommen mit swinging hey, Chandler Morris macht seine Dinge, hat für mich wirklich so ein James Winston-Type-Spiel gehabt, 2 Touchdowns geworfen, 3 Interceptions, aber dann auch 3 Rushing-Touchdowns gehabt, hat den Ball irgendwo überall hingeworfen, dann auf dem Boden waren die stark und Florida State hat da schon wieder diese Lücken gehabt, die haben über 200 Yards auf dem Boden zugelassen und konnten halt überhaupt nichts tun gegen Chandler Morris und Tommy Castellanos hat ein schlechtes Spiel erwischt. Und wir haben eigentlich gewartet, wie gut ist dieses Florida State Team, dass wenn Tommy Castellanos mal nicht sein perfektes Spiel hat, können die überhaupt ein Spiel gewinnen. Und das hat sich bewiesen. Tommy war einmal menschlich, auf einmal bist du in Double Overtime, Tommy schmeißt die Interception und Virginia gewinnt 46-38. Aber man muss sagen, dieses ganze Spiel übertrieben geil. Alles war perfekt. Direkt als diese Interception gefangen wurde, danach musste man sich schon ein bisschen denken von, wow, was jetzt gerade passiert, weil das war irre. Und wir reden von dem Field Rush, der dann wirklich mit dieser Interception, die waren ja schon am Spielrand, passiert ist. Pass auf. Du hast Squirrel White, der Receiver von Florida State, der noch auf dem Boden liegt. Natürlich hast du auch von Virginia 2 Spieler, die jetzt gerade sich umarmen, weil sie happy sind. Und jetzt hast du die ganze Student Section, die auf einmal ohne Hindernis reinrennen kann und wie bei Lion King einfach dieses Stampede ziehen.
Ja.
So war das auch wirklich.
Das ist ein sehr guter Vergleich. Pass auf. Ich habe ich eben schon gesagt, ich habe eine sehr, sehr starke Meinung dazu. Wir müssen auch jetzt nicht so lange über das Spiel reden. Ich würde eher gerne über diese eine Situation gerade reden. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Stadion von Virginia hat an der einen Endzone-Seite, da hast du keine Seats, sondern es ist wie so ein Abhang. Wiese ist das Wort. Und es geht dann so ein bisschen nach oben. Und es wurden schon, keine Ahnung, wie viele Tausende von Schülern das waren, keine Ahnung, 8000, ihr müsst euch vorstellen, hinter der Endzone komplett voll. Und das Problem war, die wurden schon von der Security bis an einen Meter an die fucking Endzone gelassen.
Ja.
Die standen bei diesem letzten Spielzug, ihr müsst euch das mal angucken, guckt euch das mal wirklich an, weil das ist meiner Meinung nach so ein Sicherheitsfehler, der nie hätte passieren dürfen. Weil die Schüler standen schon zu Tausenden an dieser Endzone, einen Meter nur weg. Stell mal vor, das wäre ein langer Pass gewesen. Da hätten sich 4, 5 Schüler irgendwas brechen können, weil irgendein Wide Receiver mit 110 Kilo in die Reihen rennt und drauf fliegt.
Ja.
Das ist so, allein deswegen war das schon so gefährlich. Und dann kommt diese Interception und die Spieler, wie du schon gesagt hast, liegen noch auf dem Boden. Und die Leute rennen los und die können ja gar nicht so schnell da weg. So, und dann laufen einfach Leute da drüber und ich will nicht wissen, wie viele sich da verletzt haben. Das ist.
Also, offizielle Reporte sagen 16 Verletzte, 19 treated for injuries. Jetzt haben sie nochmal abgedatet.
Ja, das sind auch die das gemeldet haben und wirklich dann auch getreated wurden, also behandelt wurden. Wer weiß, wie viele blaue Flecken, weiß ich nicht, aufgeschürfte Knie, weil du hinfällst, weiß ich, wo du gar nicht zum Arzt gehst, wo du sagst, okay, war jetzt scheiße, aber was soll ich damit jetzt, also damit gehst du ja nicht zum Arzt. So. Also, da hätte so viel Schlimmeres passieren können, da muss ja nur einer hinfallen, Leute treten da drauf, man hat schon so oft gesehen bei irgendwelchen Panik, so Massenpaniken, wo dann irgendwie Leute da drunter liegen, totgetrampelt werden, da hätte so viel Schlimmeres passieren können, also
100 Pro.
Das geht gar nicht und da muss Virginia echt mal gucken, dass sie das irgendwie in den Griff bekommen, denn also das Ding ist, ich bin nicht gegen diese Feldstürme, also Field Rushes, ich bin nicht dagegen, weil ich finde das immer geil, wenn man einen Upset hat und du feierst das zusammen mit den ganzen Spielern und du bist happy und du lässt deine Emotionen einfach freien Lauf. So. Das ist alles okay. Und es sind ja auch geile Bilder, wenn man das sieht. So. Aber du musst trotzdem einfach gewisse Regeln haben und auch folgen, damit es sicher abläuft. Du kannst nicht sowas haben, dass der Ball wird gerade gefangen, du schnippst und 10.000 Leute sprinten aufs Feld, ohne dass ihr irgendwie...
Crazy.
Das geht gar nicht. Also Leute, guckt euch das wirklich an, bildet euch eure eigene Meinung, aber meiner Meinung nach muss Virginia dafür auch bestraft werden, weil die haben das zugelassen, dass die ganzen Schüler da unten schon stehen dürfen.
Du wirst das ja gar nicht von der Conference schon bestraft für das Field Rushing und
das alles. Das muss doppelt und dreifach bestraft werden.
Aber wegen der Severity und einfach von, ey... Das ist jetzt nochmal eine ganz andere
Nicht nur Player Safety, aber allein schon Player Safety. Aber auch für die Leute, die da unten standen.
Ja, weil die Field Rushes sind ja eigentlich immer so, du bist auf der Tribüne, du hüpfst runter und du kommst so reingeströmt in quasi Wellen.
Genau, so langsam. Du hast ja immer Leute, die dann wieder runterspringen.
Du hast als Spieler genügend Zeit, da wegzugehen quasi.
Ja, und auch, es wird keiner überrannt, auch nicht von den Schülern, weil du kannst ja nur einer nach dem anderen von dieser Mauer runterspringen und dann kommst du ja gar nicht so schnell auf das Feld, dass du irgendwen überrennst.
Genau.
Aber da müsst ihr euch vorstellen, ist das wie so ein Marathonstart. So genauso kann man sich das ja vorstellen. Es war wie so ein Marathonstart, alle standen schon ready und es war nur Interception, war wie diese Gun, die abgefeuert wird und alle sprinten los wie so Vollidioten. Und damit meine ich auch nicht die Schüler. So, die waren sich wahrscheinlich in dieser Situation gar nicht bewusst, dass es gefährlich ist. Ja. Die haben sich auch nur gefreut. Aber diese ganze Konstellation von wie das abgelaufen ist, war absurd.
Es war schon also, heavy und um wenigstens jetzt hat...
Krass.
Hey, ich habe eine ähnliche Meinung. War einfach zu viel in diesem Moment und am Ende des Tages, bitte macht irgendwas aus der Sicherheit raus. Ihr könnt weiterhin Fields rushen und so, aber so etwas darf nicht nochmal passieren, weil das hätte nochmal schlimmer ausgehen können. Also stell dir vor, ein Squirrel White wäre jetzt halt out for season, weil ihn tausende von Leuten zertrampelt haben.
Ja.
Da gibt es richtige Sicherheitsprobleme, die adressiert werden müssen. Ja, wir wollen keine Spielverderber sein, aber das hat schon ein bisschen von diesem großartigen Sieg weggenommen, dass man dann sagen musste, wow, ey.
War einfach so ein schlechter Beigeschmack.
Genau, das war gefährlich. Aber ja. Am Ende des Tages, Tommy Castellanos hat gesagt, die brauchten dieses Aufwecken von dieser Niederlage. Florida State, jetzt die ACC so weit offen, weil die stehen jetzt halt 0 und 1. Virginia 2-0 in der ACC. Und man muss es sagen, vor der Saison waren sehr, sehr, sehr viele Cavaliers-Fans out mit Tony Elliott. Die wollten ihn eigentlich schon gehen sehen. Und jetzt auf einmal muss man sagen, Tony Elliott hat den heißesten Job, weil jetzt wird er begehrt sein von vielen großen Teams.
Ja,
Du hast jetzt Florida State so gewonnen, du bist 4-1 mit Virginia, wo wir dachten, eigentlich bist du jetzt nicht dieses Jahr so auf dem Zettel oder so.
Ja, how the turntables, Alter.
How the turntables, my friend. Aber da gehen wir direkt zum nächsten Spiel. Und das war Mississippi State gegen Tennessee Volunteers.
Fast Upset,
das war mein Upset-Pick. Ich habe die Bulldoggen genommen, die Bulldoggen haben mich leider in den Stich gelassen. Aber am Ende war halt Joey Aguilar noch ein bisschen abgezockter mit seinem Team. 41-34, die Defensive der Tennessee Volunteers, auch mit einem wichtigen, wichtigen Score. Und im Overtime haben sie den Sieg gewonnen. Das zeigt dir beides, wie gut Mississippi State ist und wie gefährlich diese Offensive von Heupel sein kann mit Aguilar, weil es ist einfach 100%. Ein Run and Gun. Ein paar Tipp-Bälle, dann gibst du das Momentum ab an Mississippi State und das hätte ganz, ganz leicht ein Spiel werden können, wo Mississippi State den Upset feiert.
Auf jeden Fall. Durch die einfachen Fehler auch, weil Aguilar ja auch mit 2 Interceptions und das ist natürlich was dann dein Gegner immer stark macht, aber wie du schon gesagt hast, du hast durch dieses Spiel gesehen, auch wenn Tennessee mal Fehler macht, sind sie stark genug, die wieder auszubügeln gegen einen guten Gegner.
Genau.
Und das ist wieder so ein Punkt, wo du sagst, okay, ey, das macht Tennessee ja auch in diesem Moment aus. Und da haben sie gezeigt, dass sie auch so ein Team sein können und nicht nur schöne Siege haben, sondern auch mal diese hässlichen Dinger gewinnen, wo du einfach nur wirklich ganz am Ende grinden musst und auf alles scheißt, sondern einfach nur shit, Hauptsache wir gewinnen irgendwie. Und das haben sie geschafft, war ein geiles Game und in Overtime dann einen Touchdown gemacht, die Bulldogs nicht. Deswegen ein Touchdown Abstand, 41-34 gewonnen.
Ja, und dann gehe ich direkt ins nächste Spiel. Arizona State schafft den Mini-Upset, würde ich sagen, gegen die TCU Horned Frogs. Ja. TCU war ranked 24. Arizona State nach diesem Miracle-Run letztes Jahr, sind sie wirklich ein gutes Team, dass die unranked waren. Ja, sie hatten eine Niederlage gegen ein sehr gutes Mississippi State-Team bei Mississippi State. Das haben wir jetzt schon wieder gesehen. Du weißt, dass die eigentlich ein Ranked-Team sind. Gewinnen das Spiel, sind jetzt 4-1. Sam Levitt, der Quarterback. Und hier ist halt mein einziges Concern für dieses Arizona State Team. Wenn Sam Levitt und Jordan Tyson ist der Nummer 1 Wide Receiver in diesem Draft, der hat sich jetzt schon etabliert für mich als der Top Receiver in diesem Draft, zeigt alles, Schnelligkeit, Hände und so weiter, hat wieder 126 Yards und 2 Tutties gemacht.
Das ist nice.
Wenn Sam Levitt und Jordan Tyson in einem Rhythmus bekommen und da gut miteinander spielen, gewinnt Arizona State. Wenn du die irgendwie nicht connecten kannst, also wenn du Tyson aus dem Spiel nimmst,
die disconnecten kannst.
dann ist Arizona State eher so ein Team, das du upsetten kannst. Und das ist halt die Frage, wie one-dimensional werden die sein? Natürlich, deine Top-Spieler müssen top performen, aber wenn du Tyson aus dem Spiel nehmen kannst oder Sam Levitt, boah, dann ist Arizona State für mich gerade so ein On-the-Fence-Team. Da bin ich sehr gespannt, wie das weiterhin in der Big 12 für sie geht. Dann gehen wir rüber zum nächsten Spiel. USC Trojans zu Gast bei den Illinois Fighting Illini. Illinois hat mit über 50 Punkten letzte Woche verloren, aber jetzt hat Luke Altmaier einfach seine Revenge gehabt. Sehr ja. solides Spiel gegen Lincoln Riley. Natürlich, USC wird sich fragen, man geht in so ein Spiel rein, man ist 4-0, dein Quarterback Jaden Mayava spielt solide, du zeigst eigentlich alles, das ein Top-Team zeigt, und dann verlierst du 34-32 wegen einem Field Goal am Ende. Ist halt bitter für Lincoln Riley, die Saison ist noch nicht vorbei, aber es zeigt halt, die sind so mittel-slash-obere Pack. Die sind noch nicht ganz an dem Oregon angekommen oder an dem Ohio State oder so.
Die sind gerade kein Playoff-Team.
Aber die sind so ein Team, das, ah Mann, da müsste alles richtig gehen, dass die irgendwie eine Chance auf Championship-Spiele oder so hätten. Aber da bin ich auf jeden Fall gespannt.
Beide sind 4-1 jetzt, kann man auch noch sagen. Also Fighting Illini 4-1, 1-1 in der Big Ten. USC jetzt auch 4-1, aber 2-1 in der Big Ten. Man kann gespannt bleiben, aber beide Teams, weiß nicht, ob du da mitgehst, aber ich würde sagen, beide Teams können noch zu diesen Playoff-Kandidaten werden, aber sind aktuell noch natürlich nicht in der Top 12,
ja,
die da in die Playoffs fallen können. Aber, wie du schon gesagt hast, die kratzen so ein bisschen dran und können sich dahin entwickeln. Mal gucken, was die Saison noch bringt, war ja auch ein knappes Game. Beide Teams sehr nah aneinander, was die Qualität angeht. Also da können wir uns noch ein paar geile Spiele freuen.
Und ich gehe jetzt noch in ein paar andere Sachen, die passiert sind. Zum Beispiel Indiana hat gegen Iowa gewonnen und steht damit jetzt 5-0. Das ist das erste Mal in der Geschichte von Indiana, dass die Back-to-Back-Seasons 5-0 gestartet haben.
Wirklich?
Das in der gesamten Geschichte von
Indiana. Ja, dann gibt es schon 100 Jahre oder so.
Und Coach Cignetti schafft es weiterhin. Mendoza, solides Spiel, 2 Touchdowns, haben einen späten Touchdown zu Elijah Surratt mit, ich glaube, so 1,5 Minuten waren es dann noch übrig geworfen. Indy gewinnt ein Auswärtsspiel gegen sehr, sehr toughe Defense. Das war ein wichtiger Sieg. Haynes King hat am Ende wieder gezaubert gegen Wake Forest im Overtime. Aiden Burr hat da ein schönes Field Goal zum Ausgleich gemacht. Ohio State hat dann defensiv einfach dominiert gegen Washington. Das war auch wieder irre, dass einfach, wow, Julian Sayen ist legit. Jeremiah Smith hat wieder einen Touchdown gefangen und Ohio State weiterhin auf Titelkurs, kann man sagen. Notre Dame haben wir angesprochen, CJ Carr und Jeremiah Love haben unglaublich gespielt, 56-13 gewonnen in Arkansas. Iowa State, Pflichtsieg 39-14 gegen Arizona. Missouri auch 5-0 in der SEC, sind eins von 3 Teams in der SEC, die 5-0 stehen. Du hast Missouri, du hast Ole Miss, du hast Vanderbilt. Das sind die einzigen 3 SEC-Teams, die 5-0 sind.
Ich liebe Vanderbilt. Also, wir haben über den Quarterback schon geredet, Pavia, und wir haben ja auch noch hier die Top-Performer of the Week. So, und da ist er auch drunter. Also, Vanderbilt ist der zum Leben erweckte David, der gegen alle Goliaths kämpft in der SEC.
Er wurde so abgeschrieben, so lustig gemacht und alles. Und die haben natürlich gegen meine alte Schule Utah State gespielt. 55-35 gewonnen. Und man muss sagen, das Spiel zur Halbzeit, da stand es 31-21. Da war noch ein bisschen was drin. Und dann hat Diego Pavia einfach Deckel drauf gemacht. Zweite Halbzeit, weiter gescored ohne Ende. Bis es dann vorbei war, 6 Total Touchdowns. Da gehe ich direkt damit rein in die Week 5 Top Performer. 321 Yards Passing, 5 Touchdowns, 1 Interception, 9 Carries, 79 Yards auf dem Boden und ein Touchdown. War für mich ein Top Performer. Vanderbilt weiterhin gerankt, weiterhin ungeschlagen. Ein Underdog-Team. Die nächsten Spieler, die ich dann mitnehme als die Top-Performer. Wir haben dann einmal Greg DeRogiers Jr., der Running Back von Memphis, 19 Carries, 204 Yards und 3 Tutties. Jeremiah Love, ich liebe diesen Namen, Notre Dame Running Back, der erste Notre Dame-Spieler, der 2 Receptions für Touchdowns gefangen hat und 2 Rushing-Touchdowns gemacht im gleichen Spiel, 4 Total Touchdowns, 19 Touches, 127 Yards, hat ausgeschaut wie jemand, der Notre Dame nach vorne bringen kann, mhm. wo sie, wenn er weiterhin das restliche Jahr gut spielt, auch in Heisman Conversation sein kann. Hat mir sehr gefallen. Emmanuel Henderson Jr. in einer Niederlage hat dieser Wide Receiver 5 Receptions für 214 Yards und 2 Touchdowns gemacht. Das ist auch krass, das Spiel. Maddox Mattson, der Quarterback von Boise State, überragendes Spiel, 4 Touchdowns geworfen, 0 Turnovers, 321 Yards, 25 von 37. Boise State nach der frühen Niederlage hat sich wieder gefunden. Und der absolute Top-Performer für mich am Wochenende war Defensive Lineman Caden Curry von Ohio State. 3 Sacks, 5 Tackles for Loss und 11 Tackles. Er hat die Washington Offensive Line komplett auseinandergenommen und gezeigt, ey, you better stop me. Aber Caden Curry war unglaublich und das war für mich einer der größten Performer am Wochenende.
Ich habe natürlich wieder für euch oder für uns auch die europäischen Top-Performer. Und einer hat abgeliefert, muss ich einen Shoutout geben, Berliner Junge, Linus Zunk, kommt aus Berlin, 1,91 ist jetzt Senior bei Vanderbilt. Und Vanderbilt hat gegen ein bestimmtes Team gespielt.
Hey.
Gegen Utah State. Weißt du, was seine Statline war?
Oh, nicht auf the top of my head.
2 Quarterback-Sacks, 2 Tackles. Und das waren die ersten beiden Sacks, beide die ersten beiden Sacks in der Saison. Also der 0,5 vor 2 Jahren gehabt, in seinem ersten Jahr. Dann 1,5, jetzt hat er schon 2 in Woche 5 gemacht. Also ey, Linus, geiler Typ, hat richtig performt, ey. Ich hoffe, da geht noch einiges diese Saison, aber war auf jeden Fall ein geiles Game.
Der Start zur Björn Werner-Karriere.
Ey, who knows, ey. Hoffentlich. Fingers are crossed von der Broman State University und generell von Football Bromans hier vom ganzen Team. Justin Okoronkwo auch wieder 4 Tackles. Also der ist wirklich hat sich wirklich auch zum Spieler langsam reingemustert, der wirklich immer mehr Plays macht und immer regelmäßiger auch Plays macht. Das ist natürlich auch, was man gern sehen will. Dann hatten wir noch ein paar andere europäische Spieler, aber Duncan Brune auch, Deutscher, 157 Rushing Yards, auch nice. Also, ey, geht einiges.
Ey, ich muss aber einen Shoutout geben, weil das war so ein, wenn du es out of context siehst, so ein Moment, wo du dir denkst, was ist denn hier los bitte? Und das ist passiert bei Louisville gegen Pittsburgh mit dem Ballboy von Louisville. Hast du das mitgekriegt?
Nee.
Quasi Pick 6 von Pittsburgh, dann hast du ja den Ball von Louisville zurückgetragen für einen Touchdown. Und die gehen zur Seitenlinie und feiern sich natürlich. Und dieser Balljunge will ja nur seinen Ball zurückkriegen, dass seine Offense ihn wieder hat. Und die University of Pittsburgh-Spieler haben einfach den Ball so, wie sagt man, ihnen nicht zurückgeben wollen, dann tackelt der Louisville Ballboy eigentlich den Spieler, also greift ihn so richtig und er, wie wenn du als Kind was hast, dass du nicht deiner Mutter oder so zurückgibst, wirft er den Ball so über seinen Kopf zu seinem Mitspieler. Ja.
Wow.
Und verhindern quasi, dass der den Ball kriegt. Und dann hat dieser Ballboy, Shoutout The Fion, hat er einfach das Bild gepostet, mit der Caption, in case y'all are wondering, we got that ball back and took home the dub. Go Cards, baby!
Digga, das ist eine geile Story.
Den Clip muss ich dir zeigen, der ist so viral gegangen, weil ich dachte mir einfach, was ist denn hier los? Warum attackieren die den Ballboy? Hier ist der Clip. Und ich denke mir einfach, was machen die? Die spielen Hot Potato mit dem Ball gegen die.
Lass mal den armen Jungen in Ruhe. Was ist denn?
Er will seinen Job einfach tun. Das ist ein Student, der jetzt hat, zum Spiel mitgehen kann, der einfach seinen Job machen will. Die tun ihm ja nicht weh, die verhindern halt nur nicht, dass er den Ball kriegt. Ja,
aber richtig mit so Peanut Punch und allem. Er steht da einfach und zwei Spieler klopfen.
Und dann wirft er ihn ja noch in die Crowd, er wirft ihn ja weg.
Wir werden euch das Video mal in die Shownotes packen, da könnt ihr auch mal gucken. Schickt mir das mal, dann packe ich es gleich in die Shownotes.
Oh Mann.
So, wir gehen in die Preview. Wir reden noch einmal ganz kurz, ganz schnell, gehen durch, was es alles für Spiele gibt. Leider, und es ist wie letzte Woche, ich habe rausgefunden, letzte Woche war es nämlich auch so, ab Dienstagnachmittag ist auf The Zone es immer, sind es die Spiele dann da, die man gucken kann am Wochenende. Also wir können gerade noch nicht sehen, welche Spiele ihr auf The Zone gucken könnt. Aber schaut mal heute Nachmittag, weil die Folge kommt ja raus. Heute ist Montag, deswegen die Folge kommt heute Nacht raus. Also wenn ihr das hört, am Dienstag, schaut heute mal rein auf The Zone. Da müsstet ihr es schon sehen können.
Vor der Preview. Wir haben noch unser AP-Po.
AP-Po, wir hätten es fast vergessen.
Ich sag's jetzt so. Okay, wir schauen uns die AP-Po von hinten an.
Warte, vielleicht kurz Frage. Sollen wir so anfangen? Was ist das unser jeweiliges Überraschungsteam vom Ranking? Ob es zu hoch oder zu niedrig ist? Aber was ist unser Überraschungsteam, wo wir sagen, okay, dieser Spot ist komisch.
Oh, mein komischster Spot würde ich gerade an... Oh, warte, das ist schwierig. Ich würde sagen, ist gerade an 8 mein komischster Spot.
Okay, sag warum. Wer ist auf 8 und warum?
Wir haben die Indiana Hoosiers an 8 und ich würde sie eine Stelle vornehmen und das Team, das an Stelle 7 ist, mit ihnen austauschen.
Würdest du wirklich machen?
Würde ich machen.
Ich hätte sogar gesagt, dass du sagen würdest, sie sind zu hoch gerankt.
Nee, ich finde Coach Cignetti und Indiana, mit wie dominant sie dieses Spiel gegen Illinois gewonnen haben, wie gut Mendoza spielt, du hast einen Heisman-Kandidat als Quarterback. Für mich bist du mindestens ein Top 7, vielleicht schon Top 6 Team. Aber die 6 Teams, die vor ihnen stellen, haben quasi diesen einen Quality-Win schon gezeigt und sind für mich deswegen gerechtfertigterweise vor denen. Aber das ist ein Team, das wirklich an Top 7 klopft.
Ich kann mich gerade nicht ganz entscheiden zwischen 2 Teams. Ich schiel so mit einem Auge auf die 4 und mit einem Auge auf die 12. Fangen wir mit 4 an. Ole Miss ist jetzt auf 4 gerankt. Warte, lass mich, vorher waren die auf, warte, was haben wir gesagt? Vorher waren sie auf 13. Also es sind 8 Spots nach oben.
9 Spots nach oben.
Mathe, ihr wisst, ich bin immer noch wieder. 9 Spots sogar nach oben, spielt nur noch immer eine Karten mehr. Ich weiß nicht, ob der Sieg gegen LSU das rechtfertigt, so hoch zu jumpen, weil es war jetzt kein Shoutout-Win und kein, wo man sagt so, boah, shit, Ole Miss ist crazy gut. Die sind gut, die sind 5-0, 3-0 in der SEC, aber kann man den Case machen für die Top 5?
Es ist, weil halt LSU so hoch gerankt war.
Genau, LSU war auf 4, also im Endeffekt muss man sich so denken, LSU hat den Spot bekommen von Ole Miss, die sind jetzt auf 13 und Ole Miss hat den Spot von LSU bekommen, die sind auf 4, die haben eigentlich genau 1-1 getauscht.
Ja.
Gut, für LSU könnte man jetzt auch einen Case machen, muss man den wirklich auf die 13 packen oder vielleicht noch ein bisschen höher. Anderes Team war auf die 12, Georgia Bulldogs. Ja, du hast verloren, Alabama ist es auch auf 10, auch okay. Aber 12, du warst vorher 5.
Ja, du hast so ein knappes Ding verloren.
Und so ein knappes Ding gegen Alabama, weiß ich, das ist auch eine harte Bestrafung. Ich finde Ole Miss vielleicht zu hoch nach diesem Sieg gegen LSU. LSU vielleicht dafür zu niedrig. Und Georgia für mich zu niedrig. Also vielleicht eigentlich schon klar für mich zu niedrig. Ich finde 12 schon ein komischer Spot. Deswegen glaube ich, gehe ich mit Georgia, wenn ich mich entscheiden müsste. Die kannst du schon in die Top 10 packen noch.
Ja, aber das Ding ist halt, dann musst du Alabama vor denen haben, weil die gerade gewonnen haben.
Ja, gut, dann ist natürlich wieder die Frage, wen packst du raus und so weiter und so fort.
Aber
und natürlich, das ist auch schwierig und so ein Ranking zu machen, dass jeder damit zufrieden ist, gibt's eh nicht.
Ich finde,
das ist ein komischer Spot.
Das Ranking 1 und 2, safe. Ohio State 1, Oregon 2.
Ja, Miami auf 3 kannst du auch nicht meckern.
Kannst auch nicht falsch machen, aber dann wirklich dieser Spot von 4 bis 9. Ich finde, alle sind da gerechtfertigterweise sehr, sehr nah aneinander.
100%.
Ole Miss hat jetzt diesen Quality-Sieg, den über eine größere Schule, die Oklahoma noch nicht hatte, die Texas A&M noch nicht hatte, wo man dann sagen muss, okay, ich verstehe, warum Ole Miss höher gerankt ist als diese Teams. Texas hat zum Beispiel gegen Ohio State verloren. Indiana hat halt nur diesen hohen Sieg gegen Illinois gehabt, sind die direkt besser als die anderen Teams. Penn State hat es die Niederlage gehabt gegen Oregon, die ganz knappe in Double Overtime. Da ist es halt so eine Frage, kannst du gerechtfertigen, weil Ole Miss diesen größten Sieg gegen all diese gegen diesen Gegner hatte im Vergleich zu all den anderen. Deswegen packst du sie auf die 4, aber sind sie wirklich das viertbeste Team der Nation?
Das ist das Ding.
Das finde ich auch crazy. Florida State ist auf 18 runtergerutscht. Muss man sich auch mal vorstellen.
Kann auch drüber reden, ja.
Die sind richtig gefloppt, nachdem sie gegen
unranked Virginia. Was waren sie Virginia, auf 8, ne?
9 waren sie, ich glaube, vorher.
Ja, okay.
8 oder 9, stimmt. Und dann Virginia ist jetzt reingerutscht und ist auf 24, was auch immer witzig ist, weil du hast jetzt gerade geschlagen, wer höher ranked ist. Und dann, weiß nicht. Aber Florida State hat natürlich den Win gegen Bama.
Das ist halt
die Mathe ist immer schlimm.
Die Mathe ist immer schlimm. Weil das ist bei sowas, wenn du da reingehst, bei so krassen Upsets von so unranked Team gegen ein Top-10-Team oder so, du kannst ja dann nicht, weil das Ding ist, wenn du das nochmal spielen würdest, dieses Spiel, dann würde dieser Upset nicht passieren.
Ja, wahrscheinlich. Oder du spielst es bei Florida State und nicht bei Virginia.
Ja, aber trotzdem, du weißt, was ich meine. Hättest du jetzt ein Rückspiel, wie jetzt, wenn du irgendwie Fußball spielen würdest, dann würde das ja nicht nochmal passieren.
Ja.
Und deswegen gehst du ja nicht davon aus, dass du sagst, okay, du packst jetzt eine Virginia über Florida State beispielsweise. Also das ist ja der Grundgedanke dahinter. Aber ja, sieht schon komisch aus. Gebe ich dir recht.
Ich bin da schon gespannt, aber wir gehen jetzt mal durch. Ole Miss, 4. Oklahoma auf Nummer 5, Texas A&M auf 6, Penn State 7, Indiana Hoosiers 8, 9. Texas mit Arch Manning, die hatten eine Bye-Woche, Alabama auf 10. Dann haben wir Texas Tech, Georgia, LSU, Iowa State, Tennessee hat gewonnen, ist einfach gleich geblieben, Vanderbilt auf 16, Georgia Tech, Florida State, Missouri, Michigan und die letzten 5, Notre Dame, Illinois, die Schule, den Namen ich nicht sage, Virginia und Arizona State.
Ich habe euch mal gerade, jetzt gerade schon live, die AP-Poll mit in die Shownotes gepackt.
Perfekt. Aber das ist die AP Top 25. Wir haben unsere Heisman-Liste schon quasi gegeben. Ich bin auch der Meinung, dass die Liste jetzt ein bisschen kürzer wird, aber wir haben noch eine große Auswahl. Und dann die Preview. Es ist zwar nicht so eine Jam-Packed-Woche, wo wir Top-Matchup gegen Top-Matchup haben.
Leider. Ich habe einmal Zeit, die ganze Zeit zu suchen.
Ich weiß, aber es gibt trotzdem sehr, sehr viele interessante Spiele, wo ich sagen muss, hier ist ein Upset möglich. Mhm. Hier hast du Potenzial, wo du sagen kannst, wow, ey, hier ist was Großes vor. Aber College Game Day geht nach Tuscaloosa, Alabama. Yeehaw! Roll Tide, baby! Und hättest du mir gesagt, vor 5 Jahren, dass das Spiel gegen Vanderbilt College Game Day wird. Alabama gegen Vanderbilt. Und das ist genau diese Mentalität, die man haben muss von Vanderbilt ist jetzt auf einmal gut. Macht keinen Sinn.
Ich muss gerade lachen, weil ich habe heute noch den Clip gesehen, welcher Spieler war das nochmal, der dann Alabama gesagt hat, ja, Alabama's next und so. Und dann haben die doch diese 59-0 Klatsche bekommen. Und Jalen Hurts war der Quarterback von Alabama.
Ich glaube, das war Cunningham. Das war so ein Linebacker.
Es kann sein. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Spieler das war. Und Jalen Hurts hat dann im Interview gesagt so, ja, theoretisch sind wir die Nächsten. Und dann hast du nur so Cut und dann so 59-0. Das war früher Vanderbilt. So. Aber deswegen, und das war ja schon, guck mal, als Jalen Hurts Quarterback bei Alabama, das war ja 5 Jahre her, 6 Jahre her?
Ja, 2020 war Oklahoma rausgekommen, 2018.
Ja, deswegen war es aber 7 Jahre her. Aber deswegen, da war halt Vanderbilt noch so ein bisschen die Fußmatte der SEC. Jetzt natürlich, ganz anderes Picture. Vanderbilt geht rein, 16 ranked. Alabama geht rein, 10 ranked. Das ist dann kein Upset, wenn Vanderbilt gewinnt.
Das ist ein geiles Spiel. Ich finde es geil, ich feiere dir.
Und Leute, falls auf der Zone läuft, Leute, vergesst nicht, wir haben 2 deutsche Spieler bei Vanderbilt.
Ja.
Zone haben wir gerade schon drüber geredet, deswegen, also das Spiel lohnt sich auch aus deutscher Sicht anzugucken, um zu gucken, wer da vielleicht in Björn Werners Fußstapfen tritt als nächster Pass-Rusher.
Aber ich gehe dann zum nächsten Spiel und es ist wieder so ein typisches Verhalten von du hast ein bitteres Geschmack, weil die gerade verloren haben. Es hätte eigentlich ein so viel besseres Spiel werden können von Ranking her. Aber das kann auch der Grund sein, weil Florida State hat wahrscheinlich schon ein bisschen zu früh auf den Schedule geschaut, weil die spielen zu Hause gegen Miami. Die Hurricanes gegen die Florida State Seminoles.
Auch geiles
Das Game. Ist ein geiles Matchup. Und da muss man sagen, manchmal hast du wirklich so von, wir spielen gegen Virginia, die klatschen wir weg. Und dann schaust du nicht so richtig gut aus, du bist unprepared und verlierst so ein Spiel. Und jetzt gehst du mit null Momentum in ein Rivalspiel gegen Miami. Und dieses Spiel ist Bragging Rights, weil die Gators kriegen nicht gerade den Titel, bestes Team in Florida. Wer gewinnt dieses Spiel? ACC-Matchup vor allem auch?
Ich bin bei dir, ist ein geiles Matchup, aber du kannst ja das, was du gerade gesagt hast, auch psychisch einfach umdrehen und sagen, ey, Florida State hat jetzt halt den Reality-Check bekommen. Und jetzt weißt du, shit, du willst nicht back-to-back verlieren und du weißt ganz genau, dass Florida State jetzt alles tun wird, um nicht das Ding zu verlieren. Natürlich wissen die jetzt, ey, es wird schwierig. Aber diese Nummer von wir unterschätzen jetzt einen Gegner passiert nicht so schnell nochmal.
Ja.
Deswegen, also das ist ja nochmal auch ein Faktor. Natürlich spielst du jetzt nicht gegen ein unranked Team und du spielst jetzt sogar gegen ein Top-3-Team. Das ist eine heftige Aufgabe, aber trotzdem wettet, Florida State wird prepared kommen und es wird, ich gehe mal von Hause, wird keine Klatsche werden, allein schon aus dem Fakt, dass sie letzte Woche verloren haben gegen Vanderbilt in Overtime. Ja. Nicht Vanderbilt, Virginia, sorry.
Ich bin gespannt, ich würde Miami hier tippen.
Ich auch, aber trotzdem glaube ich, dass es ein besseres Spiel wird, als man jetzt nach dem Overtime-Loss gegen Virginia denkt.
100 pro. Alabama oder Vanderbilt, mit wem bist du? Du gehst mit Vandy.
I love it.
I don't give a piss right now with the time, baby.
Ja, ich bleib bei Alabama. Ich pick auch gerade mehr mit Herz als mit Kopf, wenn ich diesen Pick mache. Aber ich bin bei der Underdog-Story. Genau wie ich, was war das noch, was ich letztes getippt habe? Florida gegen,
Du hast mit Lagway gepickt gegen LSU, oder? Das war vor ein paar Wochen.
Egal, ich habe auf jeden Fall schon mal so einen Upset, so einen komischen Upset-Pick gemacht, der vielleicht keinen Sinn macht. Das wäre es auch mehr so ein Herzpick von mir. Ich glaube, also Kopf sagt Alabama, aber ich gehe mit meinem Herz. Ich will, dass Vanderbilt gewinnt.
Ja, und dann andere gute Matchups, Boise State gegen Notre Dame. Das ist, für viele sagen dann immer, Notre Dame zu Hause, Indiana, South Bend, win. Boise State hat das erste Spiel verloren gegen South Florida und ist jetzt wieder so ein bisschen ins Rollen gekommen. Maddox Mattson spielt gut, guter Running Back, Fighting Irish, das ist nicht nur ein Abhakespiel, aber wenn die wirklich so ein gutes Team sind, dann ist es ein Pflichtsieg. Dann haben wir Virginia jetzt gerankt, auswärts bei den Louisville Cardinals. Und ich mag die Cardinals, Baby. Ich denke, Louisville ist gerade ein bisschen heiß in Kentucky.
Ja, die sind 4-0, 1-0 in der ACC. Kann ich sehen. Virginia hat ja jetzt auch, muss ja auch mal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Hätten sie nicht gegen Florida State gewonnen, auch wenn das Spiel knapp gewesen wäre, sie wären auf keinen Fall ranked gewesen. So, also, weißt du, ich meine,
hey, sie kommen ins Rollen, aber das ist manchmal so ein Ding von Virginia, kontrolliert ihr eigenes Schicksal jetzt, weil die haben den Tiebreaker offiziell über Florida State. Wenn die take care of business, dann sind sie im Championship-Spiel. Das ist so ein Pflichtsieg jetzt, wo sie gegen Cardinals gewinnen können, aber dann auch wieder umgekehrt. Wenn Louisville gewinnt, dann stehen die 5-0 und sind wahrscheinlich ranked.
Das ist auf jeden Fall ein sleepy good Matchup.
Sneaky Matchup. Dann haben wir auch noch die Texas Tech Red Raiders gegen die Houston Cougars. Beide Teams 4-0, beide Teams ungeschlagen, beide Texas-Teams gegeneinander. Bin ich auch gespannt, weil Texas Tech ist 11. ranked, aber du willst jetzt nicht nach Houston einfach gehen und denken, das wird eine easy Klatsche. Das Team ist schon sehr gut gecoacht, das ist ein Big 12 Opponent, die haben auch all das, was man erwartet, um für eine Championship zu spielen. Und das könnte so ein Moment sein von, ey, die kriegen dieses High Ranking, die kommen rein und die denken, die haben alles schon für sich. Mal schauen. Aber ich bin sehr optimistisch, dass Texas Tech weiter gewinnen wird. Ich würde da auf die Red Raiders tippen. Dann haben wir zwei Spiele noch. Minnesota, die Golden Gophers gehen zu Ohio State. Ich glaube, das wird eine Klatsche von Ohio State. Und dann das letzte Spiel, das ich sehr, sehr interessant finde, sind die Texas A&M Aggies gegen Mississippi State. Die Bulldogs.
Auch geiles Game.
Und mein Upset Pick of the Week für nächste Woche.
Louisville, hast du das schon gesagt, oder?
Ich weiß nicht, ob ich Louisville.
Ich dachte, das 100 war eingeloggt jetzt schon.
Ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, ob ich das mein Upset Pick of the Week machen will. Weil ich glaube, ich will schon ein bisschen mehr Verwirrung haben.
Du nimmst jetzt nicht die Bulldogs gegen Texas A&M.
Nein,
ich dachte,
das tue ich nicht. Aber ich gehe in ein Spiel, das ein Top-Matchup ist. Das zwei Rank-Teams. Eins von zwei Matchups mit Rank-Teams. Und zum ersten Mal, Leute, beruhigt euch. Zum ersten Mal.
Keiner ist gerade nicht beruhigt.
Zum ersten Mal in meinem Leben picke ich die Florida State Seminoles gegen Miami.
Das ist krass. Aber du sagst ja dann auch die Argumentation, die ich... Danke fürs Ausreden lassen. Wow. Nee, aber du gehst ja mit der Argumentation, die ich auch dann hatte. Ja, im Sinne von, du kannst nicht back-to-back verlieren. Du gehst jetzt in Miami so prepared rein, wie du nur prepared sein kannst, um alles zu geben, um Miami von diesem Thron zu stoßen, von diesem Top-3-Thron. Und dann, wenn das passieren sollte, ist das AP-Poll wieder komplett flippt.
Komplett geflippt ohne Ende. Ich glaube, Castellanos hat einen schlechten Tag erwischt. Ich glaube, er hat auch dieses Spiel erwischt, wo er einfach gesagt hat, weißt du was, ich war nicht 100% prepared. Ein paar Bounces sind gegen mich gegangen. Wir werden aber ready sein. Weil die Florida State hatte auch am Ende in der Overtime so einen Drop-Touchdown-Pass, weil Receiver Robinson den fünfmal gebobbelt hat. Also es war schon so ein...
Ja, es sind schon Dinge passiert, wo jetzt der Quarterback unbedingt nicht für was kann. Das war ja von wegen schlechter Wurf, Overthrow, keine Ahnung.
Genau, aber ich gehe mal mit dem Upset hier und ich tippe auf Florida State.
Na, ich bin bei den Hurricanes. Aber das ist gut. Das ist einfacher zu sagen, als das Upset zu picken. Alright, so. Utah State hat Bye Week. Die Wyoming Cowboys spielen gegen die UNLV Rebels. Cowboys 2-2, Rebels sind 3-0. Ich glaube, Cowboys verlieren das auch. Aber, ey, ich bin trotzdem am Start. Ich hoffe, wie Colorado gegen Wyoming lief wir auch auf The Zone. Vielleicht haben wir das auch auf The Zone. Mal gucken, manchmal hast du ja so kleinere Matchups, die auch auf The Zone frei sind. Wäre natürlich cool. Mal gucken. Also, schaut auf jeden Fall heute, ist ja Dienstag, nee, Montag auch, aber ich sage heute, weil ja Dienstag ist, wenn ihr es hört. Geht auf jeden Fall auf The Zone, checkt die freien Spiele aus. Es werden wieder 10 sein. Welche könnt ihr dann nachgucken? Und sonst, vielen Dank fürs Zuhören, danke fürs Einschalten und wir sehen uns immer dienstags, wenn es heißt BSU Time. Also viel Spaß am Wochenende. Wir werden auch beide suchten und reinschauen. Und wir hören uns spätestens in 7 Tagen alter Frische. Und die letzten Worte hat wie immer Dominik.
Class is dismissed.